Hallo, hier beim Chaos Radio München. Wir begrüßen auch unsere Zuhörer auf Radio LoRa 92.4. Ich bin der André und begrüße heute hier zur 31. Folge des Chaos Radios den Patrick.
Servus.
Den Special Guest User Enz.
Hallo.
Und gemeinsam reden wir heute über Computerspiele. Was fällt euch denn da so ein zum Thema Computerspiele?
Verlorene Jugend.
Schöner Zeitvertreib.
Ja, ich stimme beidem zu.
Kann man ja beides auch schön kombinieren.
Warum spielen wir eigentlich?
Ja, also spielen ist ja, tut man hauptsächlich als schönen Zeitvertreib. Also bei mir persönlich ist es zumindest so, um Lücken im Leben zu füllen, die man sonst mit Fernsehen oder ähnlichem nur füllen könnte aus Langeweile. Also das ist bei mir der Hauptgrund.
Die Langeweile.
Ja.
Ich glaube, ganz so leicht kann man es sich wahrscheinlich nicht machen, wenn man sich auch bei den Tieren mal ein bisschen umschaut. Also spielen ist ja durchaus was Speziesübergreifendes. Junge Tiere spielen ja auch. Also ich denke, dass es biologisch schon auch in uns verankert ist, einfach um Sachen zu lernen, Sachen auszuprobieren, die man eigentlich so nicht ausprobieren kann. Also ich denke, Langeweile, es kann eigentlich nicht der einzige Grund sein, wieso man dann spielt.
Ja, ich denke ja, Spielen ist ja auch immer irgendwo, sich selbst Herausforderungen zu geben, um diese auch zu bewältigen.
Oder vielleicht auch gerade Herausforderungen anzunehmen, die man eben nicht bewältigen kann.
Ja.
Und manche spielen dann doch einfach nur aus Langeweile.
Genau.
Also ich denke, dass das Spielen für Kinder und für Jugendliche war wahrscheinlich schon zu allen Zeiten ein großes Thema. Aber das auch Erwachsene viel spielen ist wahrscheinlich ein Luxus, den wir erst in unserer heutigen modernen Zeit gewonnen haben. Weil wenn ich früher Erwachsener war, habe ich 20 Stunden auf dem Feld gebuckelt, bis ich fast umgefallen bin daheim. Das habe ich heute nicht mehr. Heute gehe ich 8 Stunden ins Büro aus und habe immer noch Energie für zu Hause. Das heißt, die Energie kann ich jetzt in, sei es Sport, sei es Spiele stecken. Das heißt, dass dieses Spielen von Erwachsenen ist wirklich erst, meiner Meinung nach, ein Phänomen, das erst in der heutigen Zeit aufgekommen ist. Und deswegen wird sich jetzt auch mehr damit beschäftigt. Weil das Kinderspielen wird ja, naja, es wird auch eine andere Kategorie von Spielen, wie wenn Erwachsene spielen.
Na, ist der Segen der Technologie, dass wir einfach jetzt die Zeit dafür haben, die Zeit eben zu nutzen. Wir können überleben, ohne 24 Stunden am Tag zu arbeiten zu müssen. Uns reichen die 8 Stunden, 5 Tage die Woche. Und ja, den Rest der Zeit, den kann man dann eben füllen, wie man möchte.
Es ist natürlich auch in einer gewissen Form einfach ein Zeichen der Technik, so wie du es gesagt hast, dass wir auch die Möglichkeiten haben, weil einfach irgendwo ein Fernseher und eine Spielekonsole oder sogar tragbar ist seit den 80ern eigentlich erst wirklich aufgekommen.
Genau, ja, also in den 80ern hat es richtig angefangen mit den, klar, mit den ersten Spielautomaten in den Spielhallen. Und als dann das so langsam von den Spielhallen dann später auch in die heimischen Wohnzimmer gezogen ist, mit, ja, wahrscheinlich mit Pong hat es wahrscheinlich angefangen zu Hause, als erstes Telespiel.
Ja, aber Telespiele waren doch eigentlich aus meiner Erinnerung diese kleinen, ganz einfachen, tragbaren Spielekonsolen.
Ach, diese LCD-Spiele, diese Autorennen.
Autorennen oder ja. Dieser Wolf, der die Eier fangen musste.
Immer wenn man so spielen wollte, die Batterien leer oder ausgelaufen waren.
Ja.
Was ich ganz interessant fand, dass eigentlich seit es Computer in irgendeiner Form gibt, schon in den ersten Röhrencomputern, kaum war der Krieg vorbei, man hat es jetzt nicht mehr gebraucht, um die Nazis zu besiegen, hat man darauf Spiele implementiert und entwickelt. Also für eigentlich, gab wahrscheinlich eine Handvoll Computer auf der ganzen Welt, aber dafür gab es dann schon vereinzelt zwischendrin mal Spiele. Das heißt, dieser Drang, irgendwas Neues, irgendwas spielerisch zu entdecken und zu erleben, wird dann doch auch von den großen Geistern unserer Zeit ausgenutzt und ausgelebt.
Ja, ich denke, das war dann der Grund, warum sich Computer auch zu Hause durchgesetzt haben. Weil klar konnte man mit den ersten Heimcomputern seine Haushaltsführung in ersten Formen von Tabellenkalkulation machen, aber ich denke mal, das war jetzt nicht der Hauptgrund, warum der Computer in den Haushalten so einen Einzug bekommen hat. Also noch vor dem Internet, klar. Jetzt mittlerweile ist es das Internet. Aber quasi noch in den 80ern und 90ern waren natürlich Computerspiele der Grund, warum sich ein PC oder PC-ähnliches Gerät zugelegt hat. Also vor allem angefangen mit dem C64, denke ich.
Wobei das aber nicht die Anfänge des Computerspiels auf dem Computer waren. Also
nee, natürlich nicht, aber zu Hause, also die Massenverbreitung zu Hause.
Aber ich glaube, da sieht man schon, was für eine Kraft auch hinter dem Markt dann steckt, wenn man sich auch heutigen Hardware-Markt anschaut. Ich meine, was können Grafikkarten heutzutage? Klar, damit kann man auch wunderbar über CUDA und sonstige Schnittstellen Berechnungen anstellen, aber wie viel Promille von Benutzern machen denn sowas zu Hause? Also eine 500-Euro-Grafikkarte haben wahrscheinlich die seltensten und die wenigsten Leute daheim, um ihre MATLAB-Programme performanter zu machen. Sondern da wird dann wirklich gezockt, dass auch das Raytracing, das muss jetzt schön aussehen.
Ja, nee, ja, auf jeden Fall, klar. Also warum hat man sich früher die ersten Matrox-Grafikkarten also gekauft, weil ein Megabyte Grafikspeicher hat für Windows 3.11 und irgendwelche Office-Programme ausgereicht. Aber wenn man dann halt mal richtig zocken wollte, da brauchte man dann schon 4 bis 8 Megabyte. Das war dann schon, ja, das hat man nur deswegen gekauft, klar.
Ja, warum spielen wir denn eigentlich?
Ja, also bei mir persönlich hat es eigentlich zwei Aspekte. Also zum einen ist es auch ein gesellschaftlicher Aspekt, dass man quasi wie früher die Familienbrettspiele jetzt einfach mit anderen zusammen, Multiplayer-Games oder ähnliches, eben sich zusammensitzt und miteinander Zeit vertreibt, egal ob jetzt online oder zusammen an der Konsole, ob es jetzt FIFA ist oder ähnliches. Oder also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, einfach mit Freunden Zeit verbringen. Die andere Geschichte ist, wenn man eben alleine spielt, ist es eben ein schöner Zeitvertreib, den man sich in der heutigen Gesellschaft eben leisten kann.
Ja, ich glaube, dieser Aspekt des mit Freunden Zeit verbringen ist, glaube ich, auch was erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Also in meiner Jugend, die ist ja Gott sei Dank noch nicht allzu lange her, da ist man eigentlich von manchen Leuten noch komisch angeschaut, weil man gesagt hat, man spielt Computer. Also da war es schon ein sehr ausgewählter Freundeskreis, den man haben musste, um mit denen zusammen Zeit zu verbringen. Aber dieses alleine spielen, eine schöne Zeit verbringen, ja, kann man doch auch sagen, aber es gibt, glaube ich, auch beim Spielen mittlerweile Leute, die das ziemlich auf die Spitze treiben, gerade wenn man so diese ganzen Pro-Gamer-Sachen und sowas denkt. Das heißt, da wird das eigentliche Spielen dann wahrscheinlich schon ein bisschen von seinem ursprünglichen Zweck mal entfremdet.
Ja, also bei mir war es auch hauptsächlich die Freizeitgestaltung. Ist jetzt nicht so, dass wir nur vor dem PC oder der Konsole gesessen wären. Also wir sind natürlich raus. Aber es war doch eine ziemlich schöne Freizeitgestaltung, weil es die Fantasie beflügelt hat. Es hat dich in andere Welten geschickt. Es hat du konntest andere Personenrollen einnehmen. Das war ziemlich spannend zu sehen, wie ein PC oder eine Konsole dich entführen konnte aus der Realität.
Wobei du da wahrscheinlich Kritiker finden würdest, die sagen, dafür brauchst du eigentlich keinen PC, dafür brauchst eigentlich nur einen Stock, kannst mit deinen Freunden in den Wald gehen und ihr könnt Live-Action-Roleplaying machen.
Aber da ist der Unterschied. Der PC ist ein Monitor in dieser anderen Welt gewesen. In der Zwischen, also angefangen mit Pixelgrafiken, wo kleine Männchen über den Bildschirm gelaufen sind, bis in die heutige Zeit, wo schon fast fotorealistische Grafiken gezeigt werden.
Also bei mir war es recht interessant. Also ich bin auch ein Kind der frühen 80er. Also und also meine ersten Computerspiele habe ich auf dem 286er gespielt, das war dann so, keine Ahnung, wann waren das, so 88, 89 rum dann, als ich damit angefangen habe. Auch noch, klar, C64, wobei ich damals direkt noch keinen hatte. Ich habe meinen C64 dann erst so Anfang der 90er bekommen. Aber eben Freunde, Bekannte von mir hatten einen. Und da war es dann wirklich sowas, da war wirklich, wie du schon gesagt hast, die Freizeitgestaltung war völlig ausgeglichen war, wenn schönes Wetter war, sind wir mit dem Fahrrad rausgefahren und wenn halt mal Kackwetter war, dann sind wir halt, haben uns halt vor die Kiste gesetzt und haben gezockt. Also da war auch weder irgendwie jetzt bei meinen Eltern oder sonst irgendwo irgendwie ein Gedanke da, oh, der verbringt ja viel zu viel Zeit vor der Kiste und sonstiges. Es war einfach normal ausgeglichen. Und dann kam halt bei mir später eine Phase, so dann in den 90ern, da ist es dann abgeflacht, da habe ich dann weniger gezockt. Nur manchmal ein bisschen und irgendwelche Simulationen oder sonst ähnliches, wie jetzt, keine Ahnung, SimCity 2000 damals oder so.
Wobei für mich aber gefühlt in den 90ern genau die Phase angefangen hat, wo das Phänomen, dass Kinder oder Jugendliche angeblich vor ihren PCs oder Konsolen massenweise Zeit verbringen, verstärkt in die Öffentlichkeit gekommen ist und die Frage ist, war es eigentlich so oder ist das nur gefühlt, weil einfach das Medium PC-Spiel oder überhaupt Computerspiel viel omnipräsenter geworden ist?
Also ich kann da auch nur aus meiner Erfahrung sprechen und die war eigentlich ganz über unserem lieben User Ants. Also auch angefangen auf einem Sega Master System, hat dann den sinnvollen Nebeneffekt gehabt, dass die ganzen Spiele damals nur auf Englisch waren. Das heißt, Man hat eigentlich gleichzeitig Deutsch und Englisch gelernt, weil man die Spiele verstehen wollte. Bei mir war dann die Phase in den 90ern nicht mit Abflauen, sondern da ist ein bisschen stärker geworden. Das heißt, da habe ich dann wesentlich mehr gespielt. Aber es war dann doch immer so diese Balance, auch bei allen Leuten, die ich kenne. Es war immer so dieser Mischmasch. Du spielst einerseits Computer, PC, Konsole, was auch immer, was man halt gehabt hat. Das war dann noch toll, weil der eine hat jetzt Nintendo gehabt, der nächste die Playstation, dann war immer der Battle, was jetzt besser ist und zu welchem geht man denn jetzt. Aber es gab dann auch den Ausgleich, man ist dann halt auch zum Fußballspielen gegangen, was auch immer. Und ich kenne jetzt zumindest aus meinem Bekanntenkreis eigentlich keinen, wo ich sagen würde, der ist komplett vor irgendeinem Spiel versumpft, zu der Zeit zumindest. Es ging dann meistens eher so los, dann als die Leute dann erstaunlicherweise erst erwachsen wurden. Als er dann von zu Hause weg sind und dann, spiele ich halt 20 Stunden World of Warcraft am Tag oder sowas. Als solche Spiele dann aufkamen. Aber so in dieser Zeit, wie du sagst, als dann hieß, ja, die Jugend, die ist ja nur noch am Spielen und nur noch vorm PC oder vor der Konsole, das habe ich eigentlich als Jugendlicher selber gar nicht so wahrgenommen.
Also ich glaube, das ist einfach immer in jeder Generation, seit der Zweite Weltkrieg vorbei ist, ist das so. Also es ging los, die Jugend verbringt die Zeit nur auf dem Fernseher, davor war es scheiße, sogar die Jugend verbringt die Zeit nur im Kino. Dann jetzt eben die Jugend verbringt die Zeit nur vor dem PC. Also ich habe letztes Mal auch eine interessante Doku gesehen aus den 80ern, ich glaube die war von 84. Da ging es genau um dieses Phänomen, also schon in den 80ern, dass die Jugend ja nur noch Computer spielt. Das kam dann in den 90ern wieder, das wahrscheinlich dann in den 2000ern war dann plötzlich, die Jugend ist nur noch im Internet. Und weiß nicht, was jetzt aktuell ist, die Jugend hängt nur noch am Handy. Das ist ein Phänomen, das ist da, die Diskussion wird es immer wieder geben, die wird nicht aufhören. Es gibt Einzelfälle natürlich, die wo halt irgendwie in ihrer Welt versumpfen, aber die Gesellschaft ist bis heute nicht untergegangen.
Aber diese Leute, die in dieser eigenen Welt versumpfen, ich glaube nicht, dass das ein Phänomen ist, das durch Spielekonsole oder Computerspiele aufgekommen ist. Wenn du heutzutage vor einer Konsole versummst, dann wärst du halt vor 70 Jahren, was weiß ich, in der Bibliothek. Gut, ist natürlich ein blödes Beispiel, bei einer Bibliothek lernt man auch noch was, aber du wärst dann vielleicht alleine in deiner Kammer versumpft und hättest einen Fantasy-Roman nach dem anderen in dich reingeschoben. Ja. Also.
Ja, aber es ist gar nicht so schlecht, weil eigentlich, ihr habt es ja vorhin noch selber gesagt, lernen mit Spielen. Du hast gemeint, Patrick, dass du halt einfach nur englische Spiele hattest und dadurch Englisch gelernt hast. Hast du auch die Erfahrung gehabt, Enz?
Also jetzt mit Englisch habe ich jetzt so die Erfahrung eigentlich nicht gehabt. Aber Lernen mit Spielen, klar. Also was bei mir so ist, dadurch, dass ich mich eben recht früh, gerade mit PC-Spielen, also auf 286er, 386er, 486er befasst habe und eben dadurch auch mit den Rechner selbst aufgerüstet habe, eigene Hardware eingebaut habe, mehr Arbeitsspeicher an die Grafikkarten, bin ich halt so tief in die PC-Technik reingekommen, selbst, dass ich eigentlich, kann man schon sagen, mitunter dadurch heute eine Kenntnis über Technologien habe, die ich ohne das wahrscheinlich gehabt hätte und ohne dem ich jetzt meinen Job nicht hätte, mein Studium wahrscheinlich geschafft hätte. Also das ist, in die Richtung geht es bei mir eher, also eher in die technologische, weniger um den Lerneffekt der Spiele an sich.
Das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn dann heutzutage Eltern sagen, die Kinder verbringen viel zu viel Zeit vor dem PC und vergeuden da ihre Zeit, aber gerade so diese Skills, Fähigkeiten am PC sind ja eigentlich genau das, was die heutige Gesellschaft von den jungen Leuten später mal erwartet. Außer man wird Handwerker, aber die meisten Leute heutzutage arbeiten am PC.
Eben.
Und dann kann man eigentlich kaum davon sprechen, dass Zeit am PC jetzt verschwendet ist, ob es jetzt ein Spiel ist oder man irgendwas anderes macht.
Ja, ich stimme da dem Ernst eigentlich sehr zu, weil genau die Erfahrung habe ich auch gehabt, einfach dieses Spiel zum Laufen zu bekommen. Um dann festzustellen, das kriege ich in der DOS-Ebene nicht mehr hin. Ich muss jetzt den Rechner aufschrauben. Ich muss mein Gerät, was ich zum Spielen benutze, selber modifizieren. Ich muss es aufschrauben. Ich muss vielleicht mehr RAM reinbauen oder ich brauche eine größere Festplatte. Alles Sachen, die ja damals dann auch Stück für Stück immer erschwinglicher wurden, wo ja dann auch der Markt das Ganze so entdeckt hat, dass er natürlich auch direkt für Spieler ja auch Komponenten angeboten hat. Also
ja, es war auch damals, also meine Eltern zum Beispiel haben das auch immer gefördert. Die haben zum Beispiel, also das kleines Beispiel, ich habe damals, was waren das, Anfang der 90er, irgendwann Day of the Tentacle mir gekauft. Habe es in meinen 386er reingeschoben. Ja, lief nicht, zu wenig Arbeitsspeicher. Ist ständig ausgegangen, hat am Anfang eine Warnung gebracht, sorry, nur 1 Megabyte RAM. Könnte nicht funktionieren. Dann ist er auch immer wieder regelmäßig abgestürzt. Und dann habe ich eben auch von meinen Eltern zu Weihnachten dann 4 Megabyte RAM bekommen. Damals 80 Mark pro Megabyte. Und ja, also die haben mich da immer gefördert. Also die haben mich auch am Rechner rumschrauben lassen. Nein, wenn ich ihn geschrottet habe, dann war er halt kaputt. Dann hat mein Vater wieder mit in die Firma genommen und sie haben mich eigentlich immer da dran gelassen. Also
ja. Ja, diese Erfahrung habe ich auch gesammelt. Wenn man dann irgendetwas verstellt hat an den Systemeinstellungen, dann festgestellt hat, oh mein Gott, das ganze System ist tot.
Ja, vor allen Dingen, also bei mir war es eigentlich daheim auch so. Der Einzige bei uns in der Familie, der überhaupt irgendwas mit Computer zu tun hatte, war eigentlich ich. Ich hatte noch einen Onkel, der war so ein bisschen noch, aber der hat weit weg gewohnt und war nicht oft da. Das heißt, wenn irgendwas kaputt war, war man erstmal immer selber wieder dran. Und dann ist halt, damals gab es auch noch kein Internet, da hat man vielleicht noch das Windows-Benutzerhandbuch oder sonst irgendwas, was man halt dabei hatte, hat man noch gehabt. Und damit ging es dann los, ja, man muss sich jetzt spielerisch damit auseinandersetzen, dass man wieder spielen kann. Das heißt, man hat, wenn jetzt jemand gesagt hätte, du setzt dich jetzt da hin und lernst es, wie man den Computer repariert, ey, du spinnst wohl, geh ich lieber Fußball spielen. Aber so hat man diesen spielerischen Umgang damit wieder gehabt und wieder, wie unser lieber User auch gesagt hat, das ist dann auch Wissen, das behält man dann auch. Nicht, weil man es aufgezwungen bekommen hat, sondern weil man es einfach von sich aus sich angeeignet hat. War dann zwar nur zum Spielen in Anführungsstrichen, aber ist ja dann erstmal egal.
Kennt ihr denn eigentlich so direkt Lernspiele? Habt ihr euch damit überhaupt mal irgendwie befasst?
Bei uns an der Schule gab es das ominöse Euro-Spiel auf unserem mächtigen Computerraum mit ungefähr 30, waren auch 3 86ern, glaube ich. Und das war 1992, so um den Dreh rum. Da hat es, glaube ich, mit Euro noch nicht so wirklich was gegeben, aber dieses Euro-Spiel gab es schon. Und da sollte man dann lernen, also es war so ein Wissensspiel über Europa, ein bisschen Geschichte von den Ländern und mit gefühlten 2-Bit-Grafiken so ungefähr dann, ja, erkenne dieses Wahrzeichen aus welchem Land und oh, ja, aber es wirklich effektiv war, zumindest die Lernsoftware damals noch nicht. Das Einzige, was man da gelernt hat, war, dass man am Anfang die Rollentaste drücken muss, weil sonst laut wird.
Ja, ist bei mir eh nicht so klar in der Schule. Ich weiß auch noch, wir hatten auch damals einen Computerraum in der, ich glaube, das waren das 5. Klasse, 4. Klasse, irgendwie so um den Dreh. Das war aus einem Raum voller 286er, 386er in die Richtung mit, das weiß ich noch, mit bernsteinfarbenen Monochrom-Monitoren. Die waren nicht grün, sondern bernsteinfarben, das waren dann die guten. War angenehmer für die Augen. Ja, und dann haben wir dann auch irgendwelche Lernspiele gespielt. Da gab es halt dann, ja, ich weiß nicht, die Lehrer konnten damit auch nicht richtig was anfangen wahrscheinlich. So, ja, hier sind die DIN-A4-Zettel, auf dem steht drauf, welche Befehle ihr eingeben müsst und dann macht mal. Also das stand da halt, war wahrscheinlich eines der ersten Mal, dass überhaupt das so in den Lehrplan gekommen ist. Und ja, und sonst mit Lernen am Computer, also was ich noch hatte, war, also es war eigentlich mein erster Computer in Anführungsstrichen, das war der Mr. X, der Lern- und Spielcomputer. Das war ein, der hatte ein Einzeilen Textdisplay mit, keine Ahnung, 1 auf 20 Zeichen oder so. Und dann konnte man mit Basic-Befehlen sich eigene Basic-Programme eben schreiben und da waren halt auch Anleitungen dabei. Und da habe ich halt dann angefangen, mir da ein bisschen Programmieren beizubringen, so in die Richtung.
Ich glaube, eins meiner ersten Programmierprojekte war damals auch so ein Text-Adventure in QBasic, glaube ich. Wir hatten in der Schule, hatten wir mal einen Wahlkurs Turbo Pascal. War eine super Geschichte schon, also da war es dann immer so, da ist dann immer das unterrichtet worden, wofür man denn jetzt einen Lehrer hatte. Und daheim dann, scheiße, mein Rechner hat keinen Turbo Pascal, wo kriegst du das her? Keine Ahnung, aber irgend sowas ähnliches, QBasic, na, dann hackst halt da ein bisschen rum. Also. Hm. Aber es ging dann auch darum, irgendeinen Text-Adventure zusammen zu tippen.
Ich glaube, eins der frühesten, was ich mich erinnern kann, war in Basic mit der Piper-Sound-Ausgabe alle meine Entchen zu programmieren. Das war...
Ja, aber diese Lernspiele für Programmieren oder überhaupt solche Sachen, die haben sich ja durchgezogen. Also vor kurzem erst ist es erst wieder bei mir über den Bildschirm geflogen, dank des Internets. Wenn man heute Programmiersprachen lernen möchte, zum Beispiel Lua oder sowas, gibt es auch in der Form Text-Adventures, wo man sich die Sprachen beibringen kann.
Ja klar, also sich seine Spiele selbst programmieren ist natürlich immer eine besondere Herausforderung, egal auf welcher Ebene es macht, ob man es wirklich auf Hard-Programmierebene macht in irgendeiner Hochsprache oder ähnlichem oder ob man es mit irgendeinem, keine Ahnung, höhersprachigen Spieldesigner, wo man dann eher anfängt Bildchen zu malen und irgendwelche Spreads zu zeichnen. Also ja, ich glaube das Phänomen ist schon auch da.
Ich finde, man muss nur mal aufpassen bei so Sachen, man macht Spiele, um was zu lernen, ist immer die Frage, wie behält man das Wissen dann? Also wenn man jetzt irgend so ein Skriptspielchen hat, wo man ein bisschen Lua rumhacken muss, weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich Lua programmieren lernt. Ich finde eigentlich eher dieses andersrum, dass ich will ein Spiel machen und dafür muss ich programmieren lernen. Das, also fände ich jetzt, also für mich zum Beispiel war das eher sowas, mich mit sowas zu beschäftigen.
Ja, zumindest ist sowas aber immer eine ziemlich gute Einsteigmöglichkeit. Die Hürde, sich mit der Thematik überhaupt zu beschäftigen, ist dadurch natürlich sehr gering. Ist eigentlich schade, dass es sowas für die Arbeit nicht gibt.
Ich finde eh, dass heutzutage die Hürden relativ niedrig sind. Ich habe in letzter Zeit mal ein bisschen mit diesem Unity-Spiele-Design-Konglomerat-Framework-Dingens beschäftigt. Und ich muss sagen, ich habe vorher ab und zu mal versucht, in OpenGL irgendwie so eine eigene kleine Engine zusammenzuschreiben. Da bist du ja wahnsinnig. Also bis man da mal irgendwas Vorzeigbares hat, außer dem klassischen OpenGL Hello World, ja, da ist jetzt ein Dreieck-Dingens, das sich vielleicht auch mal dreht und die Farbe ändert. Aber da hast du im Endeffekt ein fertiges Ding. Du kannst, klar, mit Klickbunt kannst du ein bisschen zusammenhacken und die eigentliche Funktionalität ist dann über Scripting, über JavaScript oder C-Sharp und Boo oder was die da anbieten, keine Ahnung, kann man das da machen. Also ich finde, heutzutage sind die Hürden wirklich, wirklich sehr niedrig. Dafür andererseits muss man natürlich auch mehr können. Damals, vor 20 Jahren, da warst du der Gott, wenn du ein bisschen Basic gekonnt hast, böse gesprochen, klar gab es damals auch schon höhere Sprachen. Aber heute, wenn du kommst und sagst, ja, ich kann ein bisschen JavaScript, ja, toll, wer kann das heutzutage nicht mehr? Also hat sich einfach das Spektrum ein bisschen woanders hin verschoben.
Ja gut, man darf jetzt nicht so verallgemeinern. Also es können leider immer noch nicht alle JavaScript oder andere Programmiersprachen.
Ja, also bei mir war es so, ich bin ja eher ein Kind der Adventure. Also Point-and-Click-Adventure. Also da kenne ich, glaube ich, alle, was so in den 90ern rausgekommen ist, und habe alle gezockt. Und habe dann auch irgendwann mal gefangen, die selbst zu machen. Konnte auch nicht wirklich programmieren. Also klar, auf so Basic-Ebene und schnell irgendwie was, ein Programm abschreiben und irgendwie die Logik schon. Aber dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ich könnte jetzt ein Computerspiel von Grund auf programmieren, das geht nicht. Und da gab es eben damals auch schon so eben Engines, wo man quasi irgendwelche Grafiken gezeichnet hat. Das habe ich dann ganz schlecht gemacht. Ich habe quasi so einen Raum mit Edding auf Papier gezeichnet, eingescannt. Das war dann quasi der Raum in dem Point-Click-Adventure. Habe dann noch so irgendwie eine kleine Figur reingemacht. Und dann konnte man eben auch über Skripte dann sagen, ja, wenn hier klickt, dann lauf da und sonstige Geschichten. Also es war eben auch schon so auf einer Scripting-Ebene. Weil ich glaube, der normale Bürger in Anführungsstrichen, der jetzt die Leidenschaft hat, ein Spiel sich selbst zu erstellen, kann man nur auf dieser Ebene heutzutage arbeiten. Also auf wirklich Low-Level.
Ja gut, dieses Low-Level hat aber schon High-Level erreicht. Also ja. Es gibt ja sehr oft Computerspiele, die ihren eigenen Level-Editor oder solche Editoren mit dabei haben, wo einfach die Community natürlich dann das Spiel so erweitern kann. Und die sind nicht ohne. Also
da kann man es sich leicht machen, kann man es sich schwer machen. Also ein bisschen Level zusammenstellen ist immer noch das eine, aber da gibt es wirklich auch Spiele, da kannst du eigentlich ein komplett neues Spiel machen mit der Engine, die dir der Hersteller anbietet und dann diesem Editor dazu. Also das, wobei man an manchen Stellen sagen muss, da machen sich viele Hersteller auch leicht, weil die bieten dann irgend so ein Basisspiel und sagen, ja, da habt ihr eh einen Editor dazu, da macht eh die Community was.
Naja, da muss ich gerade an Stunts denken. Kennt ihr Stunts? Das Autorennspiel, das war ein Autorennspiel, auch, keine Ahnung, irgendwann aus den frühen 90ern. Und da gab es eben auch ein Level-Editor quasi, da kann man sich eine eigene Strecke zusammenklicken und auch Loopings einbauen und Spiralen und das war natürlich immer das Ziel, dann eine möglichst komplexe Strecke zu bauen mit ganz vielen Loopings und Sprüngen, also das war glaube ich so auch der erste Kontakt mit Level-Editor.
Das erste Sandbox-Spiel.
Ja. Mein Kontakt war hauptsächlich zum Beispiel The Elder Scrolls 3, Morrowind, was ja dann einen eigenen Level-Editor mit dabei hatte, wo ich aber tatsächlich eher an der Komplexität der Welt gescheitert bin, weil die Möglichkeit zu haben, eine so gigantische Welt zu füllen mit Inhalten oder sowas, es ist schon bewundernswert, was manche kreative Köpfe in den Communities aber auch da voll für Leistung vollbringen.
Das muss man auch sehen, was da an Zeit reingesteckt wird. Also.
Die gehen nicht Fußball spielen.
Die gehen wahrscheinlich nicht Fußball spielen. Und das Traurige ist ja dann, wie gesagt, habe ich vorhin ja schon mal so ein bisschen gemeint, dass sich die Hersteller noch leicht machen. Also da gibt es teilweise wirklich nur in Level-Editoren gemachte Spiele, die, wenn man sie auf den Markt bringen würde, wahrscheinlich einen Preis eines Vollzeitspiels einbringen würden, was heutzutage als Vollpreisspiel durchgeht. Und das haben sich zwei, drei Leute in Freizeit zusammen daheim gebastelt.
Ja, was wahrscheinlich aber auch dazu geführt hat, dass die sogenannte Indie-Szene, die ja heute, ich möchte mal behaupten, wirklich bewusst wahrgenommen wird, dass diese Szene einfach auch da ist und jetzt natürlich auch auf den Markt prescht und da ihre Produkte feilbietet.
Ich glaube auch, dass das eigentlich auch hauptsächlich durchs Internet und neue Technologien, wie wir es schon angesprochen haben, dass du halt wesentlich leichter heute zu vorzeigbaren Ergebnissen kommst wie damals. Also gerade nochmal dieses Unity-Beispiel, da gibt es dann einen Asset-Store, wo du dir einfach schon fertige Modelle und Welten und Level und sowas einkaufen kannst. Teilweise gibt es die auch umsonst, aber die sind meistens eher so von mittelguter Qualität. Und dann kommt man da schon recht schnell zu vernünftigen Ergebnissen. Die Frage ist halt dann, was kann man alleine dann noch an Innovationen sowas Neues hineinbringen? Weil meistens ist es dann ja Spielprinzip XY. Ich mache das gleiche wie die anderen. Das sieht dann manchmal ein bisschen anders aus.
Dass mehr nur die Verpackung geändert wird. Also sprich, wie schaut der Level aus? Wie schaut die Figur aus? Aber das Spiel ist dasselbe.
Ja, also das ist ja heutzutage wirklich, wirklich oft so. Gerade so, wenn man sich so längere Spielereien anschaut, sei es jetzt die Battlefield oder Call of Duty, also klar gibt es immer mal kleine Änderungen. Aber der Großteil ist, ja, neue Grafik, da gibt es halt hier mal einen neuen Panzer, hier mal ein neues Gewehr und fertig. Aber sehr viel groß, was ändert sich nicht mehr zwischen den Spielen.
Ja, du siehst es aber auch an dieser Indie-Szene, die Schwämme an Spielen, die dann natürlich auf den Markt kommen, die auch alle gleich sind, weil es das x-te Jump'n'Run ist und trotzdem nicht das Level von einem Super Mario erreicht.
Ja, da muss ich auch gerade dran denken, gerade mit dieser Schwemme. Das war auch irgendwann in den 90ern, als eben die Hochzeit der Point-and-Click-Adventures war, haben plötzlich angefangen, die Industrie Computerspiele als Werbeplattform zu sehen. Und da wurden dann plötzlich massenweise Eindiskettenspiele in den Raum geworfen, wie ich kann mir nur dann denken, das Telekommando zum Beispiel von der Telekom, dann Beefy.
Oh ja.
Ja, war das nicht sogar ein Shareware-Spiel, glaube ich, diese eine Diskette oder so, hätten wir sogar noch Geld dafür zahlen
müssen. Wobei es gab aber auch ziemlich inhaltlich gehaltvolle Spiele. Also es gab von irgendeiner, ich weiß nicht, ob es die Sparkasse oder irgendeine Bank oder Bausparer oder was es war, die damals so ein Adventure-Spiel hatten, was irgendwie in der Zukunft gespielt hat, wo man wirklich richtig Story auch hatte.
Mhm. Ja, da gab es auch ein Spiel, ich weiß nicht, wem das war, wahrscheinlich vom Bundesministerium für irgendwas, so ein Anti-Rechtsradikal-Spiel, da wo man, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Schwarze Nacht oder irgendwie.
War das wo man mit dem Fahrrad hin und her fahren musste?
Ja, genau, und eben dann irgendwelche Nazis bekämpfen, mehr oder weniger.
Ich glaube auch, dass sich damals Spiele eigentlich auch nur groß durch die Handlung voneinander differenzieren konnten, weil technisch waren alle relativ gleich. Das war alles dieses Point-and-Click oder hier mal ein bisschen was, aber du hast eigentlich einfach aufgrund von der Hardware nicht groß was gehabt, dass du dich jetzt technisch voneinander unterscheiden kannst. Das heißt, du musstest eigentlich tiefergehende Inhalte bieten, dass du besser bist als die anderen. Und heutzutage, Story haben wir keine Idee, aber wir stellen halt nochmal 5 Programmierer und 5 Grafiker ein, dann sieht das Spiel halt besser aus und versuchen uns darüber zu differenzieren. Ja. Dass heutzutage wirklich mal ein Spiel mit tiefergehender Handlung oder einfach einer kohärenten Welt, die sich dem Spieler anbietet, kommt, das ist eigentlich dann eher selten.
Das passiert dann immer eben. Also ich habe das Gefühl, dass es halt einfach marktbestimmt ist. Also da kommt irgendwer kommt auf eine komplett neue Idee. Jetzt zum Beispiel LucasArts mit dem Point-and-Click-Adventure. Die haben angefangen damals mit Maniac Mansion als quasi das erste, also es gab natürlich vorher auch schon Point-and-Click-Adventure, aber es war das erste, wo ein Durchbruch gemacht hat, wo quasi eine riesen Story hatte, extrem viele Möglichkeiten, wo fesselnd war, also ich könnte es heute noch stundenlang zocken. Und daraufhin war quasi ein neues Genre geboren. Der Markt war geöffnet und alle anderen sind dann quasi darauf eingestoßen, bis der Markt dann komplett gesättigt war, das tot war und dann ist es halt eingebrochen. Und dann kam halt dann das Nächste. Dann kamen dann irgendwie Simulationen, wie, keine Ahnung, so wahrscheinlich auch mit Sims City angefangen oder ähnlichem. Und dann wurde das auch immer weiter. Und so kommen, glaube ich, immer wieder so gewisse Spiele-Genres eben raus, die dann immer wieder so von irgendwem quasi erfunden werden oder beziehungsweise nicht erfunden, sondern halt das erste erfolgreiche Spiel kam von irgendeinem Hersteller und dann hat sie das ausgebreitet. Also das ist mein persönliches Gefühl.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch daran liegt, welche Verbreitung des Spielmediums gerade ist. Also zum Beispiel in den 80ern und 90ern war halt der PC das Hauptspielmedium gefühlt, wo natürlich Möglichkeiten waren, so ein PC hatte die Leistung, Statistiken zu führen, dass natürlich da Simulationsspiele emporgekommen sind. Dann fing es in den 90ern an mit den tragbaren Spielen. Die waren einfach, das waren Jump'n'Runs, das waren erst in späteren Jahren, wo auch da die Hardware immer leistungsstärker geworden ist, erst wirklich Spiele mit viel mehr Inhalt, Rollenspiele oder auch Strategiespiele. Aber heutzutage irgendwie, wo die Konsolen doch ziemlich marktbeherrschend sind, ist halt schon erkennbar, dass halt die Action irgendwie im Vordergrund steht. Sehr viele Spiele à la Battlefield oder so, wo es halt wirklich um die Action, um die Schnelligkeit, um das Entertainment geht.
Ja, andere Spiele sieht man halt sehr selten, finde ich. Also wie du sagst, immer nur schnell, schnell, schnell. Gerade so dieses, wenn ich mich so zurückerinnere, so Jagged Alliance oder sowas, so Strategiespiele, wo man wirklich nicht einfach rein, gnadelos und gib ihm, sondern wo man überlegen muss. Weiß ich nicht, aber ich meine, dass da jetzt so ein bisschen sich so eine Trendumkehr zumindest in manchen Kreisen andeutet. Dieser große Mainstream ist immer noch so Baller, Baller oder möglichst schnell oder die x-te Generation von Sportspiel XY, aber kann man eigentlich hoffen, dass sich das wieder ein bisschen wandelt. Weiß nicht, vielleicht kann man auch sagen, dass jetzt diese Genrezahl, dass die vielleicht mittlerweile ein bisschen in Sättigung gegangen ist. Nicht nur die Spiele pro Genre, sondern was für verschiedene Genre gibt es denn?
Ich würde es da eher wie bei der Musik halten. Ich glaube, früher waren die Genreanzahl einfach geringer in einer gewissen Form. Du hast dein Hauptgenre gehabt, das war das Adventure, das war die Simulation, das war das Ballerspiel oder das Jump'n'Run oder so. Und heutzutage ist alles so differenziert. So wie es in der Musik immer mehr Unterkategorien gibt, habe ich heute eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel mit fünfmal hinterm Baum herlaufen irgendwie. Also es gibt eigentlich für jeden einzelnen Gedanken, den ein Spieler haben kann, was er spielen möchte, eigentlich auch irgendwo ein Spiel dazu.
Es wäre jetzt eigentlich mal wieder eine Zeit, dass jemand auf was komplett Neues kommen würde.
An sich eigentlich schon. Die Frage ist nur, was wäre das Neue?
Ja, also die Frage ist halt, ob man für was Neues eine neue Technologie braucht. Ich meine, es kommt immer wieder was Neues. Ich meine, jetzt diese ganzen, wenn man jetzt schaut, so wie es losgegangen ist, eben mit Nintendo, mit der Wii, also diese ganzen quasi Actionspiele, wo man quasi selbst mitmachen muss, wie, keine Ahnung, mit Kinect und wie es alle heißen. Das ist auch wieder ein komplett neues Genre, das eigentlich relativ neu und jung ist. Also das halt gekommen ist durch eine neue Technologie. Es war halt plötzlich irgendwie möglich, durch Kamerasysteme die Spielinteraktion zu erweitern von Maus und Tastatur oder Controller auf eben komplette Gestensteuerung. Und vielleicht kommt auch mal wieder, ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Phase, wo man quasi die Technologie ausgereizt hat und nicht mehr mit Kreativität was Neues schaffen kann, sondern dass einfach neue Technologie nötig ist, um neue Genre zu erfinden.
Ja, um einfach neue Kreativität auch zu fördern. Ja. Weil gefühlt für mich ist jetzt nicht unbedingt die Kreativität das, was die Spieleentwicklung heutzutage vorantreibt. Weil Spiele, die Vollpreisspiele, die mich am PC 50, an der Konsole 60 bis 80 Euro kosten, auch oft wirklich inhaltlich vielleicht gerade mal 4 Stunden Spielspaß bieten, wo man früher Spiele hatte, die grafisch vielleicht einfach gar nicht das Niveau hatten irgendwie, um schön zu sein oder so, aber mal locker mit 40, 50 Spielstunden dahergekommen sind.
Ja, da finde ich ganz interessant. Jetzt kommt ja demnächst mal wieder ein neues Far Cry raus und da haben sie in der GameStar dafür geworben, bis zu 20 Stunden Spielzeit, wenn du alles drumherum mitmachst. Und haben auch gedacht, 20 Stunden, also.
Aber mit der Ansage, alles drumherum. Das heißt, die Hauptstorylinie, die am einfachsten verfolgbar ist für den Spieler, der vielleicht tatsächlich am Abend einfach nur ein bisschen Entspannung und Entertainment haben möchte, ist die Sache in 2 bis 6 Stunden vielleicht rum. Ist im Endeffekt genauso, kann ich mich auch vor den Fernseher setzen und einen Film schauen.
Da musst du dich dann vielleicht nicht so aufregen, wenn du doch mal irgendwo runtergefallen bist. Aber das geht ja in den Spielen heutzutage, da stirbt man ja nicht mehr. Das ist ja zu leicht.
Ja, das stimmt schon. Also, ja, es gibt halt, glaube ich, also Spiele, die man quasi wirklich sagt, die sind 2 bis 6 Stunden durchgezockt und danach sind sie uninteressant. Ich weiß nicht, also ich bin jemand, für mich wäre das nichts. Also ich brauche schon ein Spiel, wo ich jetzt erstens mal zum einen mal Pause machen kann. Ich kann, dass ich mal mehrere Wochen nicht zocken kann, weil ich irgendwas anderes vorhabe und dann problemlos wieder einsteigen kann. Oder das, wo ich jetzt denke, geil, das kann ich jetzt in einem Jahr nochmal zocken oder auch mal von vorne anfangen. Also das ist jetzt eher so meins.
Stimme ich dir zu, weil Spiele waren für mich früher ja nicht irgendwie Flucht vor der Realität oder sonst was, sondern es war genauso wie der Roman, der genauso in meinem Bücherregal stand, einfach irgendeine Form von Geschichte, die ich erlebt habe. Und ob ich jetzt mich hinsetze und das Buch lese oder ich wusste, ich habe für die nächsten 40 Spielstunden irgendwie eine schöne Geschichte, die mir erzählt wird. Das ist das, was mir heute wirklich abgeht, ohne jetzt hineinzuschlittern in die Gefahr, immer zu sagen, früher war alles besser oder so. Weil auch früher gab es kurzweilige Spiele, die für ein paar Minuten Spaß gemacht haben und dann vorbei waren.
Es gibt halt heute, finde ich, wenn Spiele in die Länge gezogen werden, dann werden sie heutzutage eigentlich meistens nur noch durch irgendeinen Sammeltrieb wachgehalten. Wie zum Beispiel bei, was ist ein gutes Beispiel, Skyrim zum Beispiel. Die Hauptstory hat man eigentlich auch 10 Stunden durch, 10, 20 Stunden, so um den Dreh. Aber man kann durchaus sehr viel Zeit damit verbringen, aber das ist dann halt Sammeltrieb. Ja, du musst noch das sammeln und das Schwert und hier und da und den Zauberspruch. Mhm. Gab es früher auch, aber früher war halt einfach die, also bei den meisten Spielen in der Kategorie, weil so Skyrim wird eben als so der Heilsbringer unter den modernen Rollenspielen beispielsweise gebracht. Wenn früher ein Spiel der Heilsbringer unter irgendeinem Genre war, dann hatte ich das die Haupthandlung schon 30, 40 Stunden beschäftigt.
Genau.
Oder, also. Ja, oder auch eine frühe Erinnerung, Sonic auf dem Game Gear. Ich war so ein geschädigtes Game Gear-Kind. Ich hatte kein Game Boy, sondern Game Gear. Als einziger im kompletten Dorf.
Ah, du auch?
Ich hatte auch einen, ja.
Okay. Ich war ein strikter Game Gear-Verweigerer, weil ich war ein Nintendo-Kind.
Ja, genau. Und dadurch hatte ich auch ein Problem. Ich hatte ein Game Gear. Alle meine Freunde hatten Game Boy. Scheiße, Spiele tauschen war kacke. Deswegen hatte ich, glaube ich, damals auch nur 4 Spiele. Unter anderem. Die waren recht teuer. Ich glaube, da hat eins wirklich 50, 60 Mark kostet auch, was damals, also auch nicht teurer als heute, aber und wenn man sie nicht tauschen konnte und man sie quasi nur für sich allein hatte, war das halt immer ein bisschen traurig. Naja, auf jeden Fall, da gab es eben auch, klar, Sonic, Klassiker. Und bei Sonic war es ja auch so, man konnte nicht speichern. Das heißt, man musste durchzocken. Ich persönlich habe es nie geschafft. Ich habe nie Dr. Robotnik besiegt am Ende, vor allem nicht mit allen 6 Diamanten, die man sammeln musste. Das Traurige war für mich dann, als ich meine Mutter auf der Couch mit meinem Game Gear erwischt habe und sie Sonic durchgezockt hat.
Ich weiß noch, es gab vor dem Game Gear gab es von Sega das Master System und damals war auch noch Speichern, war wirklich ganz selten mal, das war ja dann speziell in diese Spiele-Cartridges eingebaut mit Batterie und Zeug, dass du speichern konntest. Und da gab es dieses Spiel Wonderboy in Monsterland. Das war auch so ein Jump'n'Run und ich glaube, man konnte auch nicht speichern natürlich und ich glaube, das Durchspielen, ich habe es irgendwann später mal durchgespielt, hast du, glaube ich, 3 Stunden am Stück, 4 Stunden am Stück hat es gedauert. Und da war ein Freund von meinem Vater zu Besuch und ich war 2, 3, 4 Jahre alt und der hat gespielt und jetzt gleich hat er es durch. Und mir ist natürlich nichts anderes eingefallen, als kurz bevor er durch war, über das Kabel von diesem Spielesystem zu fallen. Und dann habe ich mein junges Leben schon von meinen Augen vorbeiziehen sehen. Aber dann, das waren dann so meine ersten Berührungen mit dem, man kann nicht speichern.
Ja, also dieses Nicht-Speichern-Können, das war früher, also ein Spiel, in dem man speichern konnte, war ich eher selten, eben deswegen dieses, da war quasi eine Story von 2, 3, 4 Stunden schon, fast schon das Maximum, weil länger am Stück wollte man nicht zocken.
Ja, aber das waren, also diese Spiele waren auch die, da gab es eigentlich nicht so wirklich Story, da war, ja, du musstest die, wie Mario eben so, na, du musst die Prinzessin befreien.
Komplett linear einfach, ja.
Ja, ja, die Story-lastigen Spiele kamen ja erst in den eigentlich aufkommenden Hochzeiten der Mid-80er.
Ja, du brauchst ja
Anfang 90er.
Speicher dafür.
Ja, so wie da natürlich der Hardware-Markt das vorangetrieben hat, hat sich natürlich da auch die Spieleentwicklung entsprechend vorangetrieben.
Ja, aber auch nicht immer. Es gab doch in den 80ern gab es ja auch die Computerspiele-Krise, als dann angefangen hat, quasi jeder Computerspiel rauszubringen. Und da gab es dann dieses berühmte E.T.-Spiel, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Also es war dann quasi, also bei der Computerspielekrise war das Problem, dass der Markt so dermaßen überschwemmt wurde von Computerspielen, dass die Leute einfach die Verkaufszahlen halt im Verhältnis natürlich nicht gestiegen sind und deswegen halt von jedem Spiel wesentlich weniger verkauft wurden. Und dadurch kam halt die komplette Industrie in die Krise und eben zu dieser Hochzeit dieser Krise, wo quasi die Schwemme im Maximum war, da wurden halt wirklich Schrottspiele rausgebracht und anderem eben E.T., das Spiel in den 80ern.
Zum Film.
Das Spiel zum Film. Und ich habe das ich weiß gar nicht, wer das rausgebracht hat, das Spiel auf jeden Fall, die haben davon Massen produziert und keiner hat es gekauft, beziehungsweise es haben mal ein paar Leute gekauft, weil die feststellen, dass es wirklich absolut scheiße ist. Und dann wurde es natürlich nicht gekauft, weil die Reviews alle völlig ins Bodenlose gingen. Und dann haben sie das Spiel in der Wüste vergraben. Da haben sie ein riesiges Loch irgendwo in der Wüste in den USA ausgehoben, haben die ganzen Spiele-Cartridges oder CDs, Disketten reingeschmissen, haben zugemacht und das vergessen wir jetzt.
Das Spiel ist doch bestimmt nur wegen dem bösen Raubkopierern nicht verkauft worden.
Dann bestimmt sind
zwei Leute gekauft und es nur kopiert worden.
Genau.
Damals gab es noch kein
Zeug. Und neulich wurde das Spiel wieder gefunden und gab es irgendwie eine Suche. Ja, wir fangen jetzt an, in der Wüste zu buddeln und suchen diese Spiele und dann haben sie eben diesen riesen Haufen wieder gefunden und die haben es dann quasi, da gab es dann eine Online-Version davon, da dann quasi, keine Ahnung, kann man sie eben dann im Browser eben zocken, das E.T. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben. Das war dreifarbig ungefähr, also E.T. war braun, der Hintergrund war grün und oben ist ein Countdown abgelaufen und dann war so ein kleines Viereck, das sollte vermutlich die Hütte im Garten darstellen, wo Elliot auf E.T. damals getroffen ist und das Haus, ich habe es nicht verstanden. Und das war, dieses Spiel, ich habe letztens mit einem Artikel drüber gelesen, ist quasi im Begriff der Computerspiele-Krise der 80er gewesen, weil jeder schnell, Die Masse des Spiels ist angestiegen, die Masse der Spieldesigner natürlich nicht und dadurch hat man quasi, du kannst programmieren, setz dich hin, mach ein Spiel. So war das dann damals anscheinend, also das fand ich sehr interessant. Dann ist natürlich der Markt komplett zusammengebrochen, hat sich dann erst mit den Konsolen langsam wiederholt.
Ja, aber gerade so, wenn du sagst, so Masse an Spieldesignern, gibt es heute auch wahrscheinlich noch nicht so wirklich viele spezialisierte Leute. Also gerade auch so Studiengänge sind ja wirklich, wirklich sehr vereinzelt, was dafür gibt.
Also ich glaube, es ist eher so, dass es jetzt langsam wirklich so ist, dass der Begriff Game Designer tatsächlich erstmal aus dem zarten Pflänzchen die Knospe geschlagen ist, dass man das tatsächlich studieren kann. Weil ich glaube, in den letzten Jahren oder überhaupt in der Frühzeit gab es so einen Studiengang gar nicht. Man musste immer irgendwie das Verstecken oder an andere Studiengänge dranhängen, damit man irgendwie sich vielleicht auf dem Themengebiet Wissen verschaffen konnte.
Ja, es war halt nicht wirklich gesellschaftsfähig. Ne? Wenn du gesagt hast, du willst Spieledesign studieren, mach was Gescheites, Buhr.
Er fährt wohl noch die Plätze in den Unis frei, weil Atomkraftwerkingenieur studiert man heute nicht mehr. Ein Studiengang, der wegfällt. Und dann haben die Unis halt neu aufgefüllt und
nein, ich glaube eher, dass auch durch die Durchdringung des Marktes, wo und wie heutzutage gespielt wird, halt einfach der Markt erkannt hat, dass ich diese Menschen brauche, dass ich diese Leute haben will. Allein die Möglichkeit, dass, also eigentlich kommt heutzutage doch niemand um ein Spiel drumherum, außer er holt sich noch ein Nokia-Telefon, aber selbst da nicht, weil da läuft ein Snake drauf.
Oh ja,
fertig. Also man hat ja heutzutage, egal ob welcher Art von Telefon oder Mobiltelefon man hat ein Smartphone und da drauf laufen Spiele. Die App-Stores, die entstanden sind, sind voll mit Spielen. Überall Spiele. Der Internetbrowser, der früher das elektronische Lexikon war, der Zugang zur elektronischen Bibliothek war, ist ein Spielekonsolen-Derivat über Browser-Games oder also man kommt nicht drum herum.
Ja, ich weiß noch, früher hat man damals ein Mitschüler von mir, war noch in der Schule, hatte eine Digitalkamera, auf der lief irgendeine ganz krude Linux-Version. Und da war dann das höchste der Gefühle, dass man nach 3 Wochen lang rumbasteln auf dem Ding dann Doom zum Laufen gebracht hat, für ungefähr 10 Sekunden, bis es abgestürzt ist. Aber wie du sagst, heutzutage gibt es ja überall. Und vielleicht kann man das mit dem, dass es jetzt Studiengänge dafür gibt, auch nochmal ein bisschen so anders herumsehen, so mit diesem Star Trek-Effekt, dass eigentlich jetzt eine Generation an die Hochschulen kommt und auch eine Generation jetzt dann teilweise an Hochschulen für was verantwortlich wird, die wirklich mit Computerspielen aufgewachsen ist. Wenn ich jetzt so zu meiner Zeit überlege, als ich an die Hochschule gekommen bin, da haben die Leute, die diese ganzen Studienpläne und die ganzen Studiengänge sich ausgedacht haben, erst Computerspiele, raus mit dir. Und das verschiebt sich jetzt natürlich so ein bisschen. Jetzt kommen Leute langsam in Verantwortung, die haben selber viel gespielt. Die würden das vielleicht auch gerne für die nächste Generation dann anbietbar machen. Die haben nicht mehr diesen, das ist nicht mehr so stigmatisiert, wie es vor Jahren noch Computerspiele. Wird eh entweder ein Keller-Nerd oder ein Amokläufer, was anderes wird aus dem nicht. Also ja. Es wird halt einfach gesellschaftsfähiger, das Ganze.
Beziehungsweise es wird nicht, es ist gesellschaftsfähig.
Ja, mittlerweile schon.
Außer es passiert mal wieder irgendwas, wo dann wieder die Computerspiele verantwortlich machen. Ja. Weil die sind ja immer schuld.
Und die Schützenvereine. Ah ne, die sind nicht schuld.
Nee, die, weil die, ja.
Nein, die sind natürlich nicht schuld, weil nee. Die so das offene zur Schau tragen von Waffen, das verhindert sowas, ja.
Eben, weil im Schützenverein, da kommt man nur in Kontakt mit Alkohol, ist ja nicht schlimm.
Ja, bei dieser ganzen breiten Schwemme an Spielen, die es heutzutage eigentlich so gibt, wie kauft ihr oder kauft ihr Spiele heutzutage?
Usenext. Ich meine, nein. Ich meine, klar hat jeder irgendwann mal diese Phase gehabt, wo Spiel darf nichts kosten, weil man hat kein Geld gehabt als Schüler. Mittlerweile, also ich zumindest, eigentlich größtenteils über Steam. Es gibt ja diese Gegenplattform von, was ist das?
Electronic
Arts. Ja, genau, von EA, Origin, diese verkappte Spyware, also das ist, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Steam ist, finde ich, so ein ganz guter Mittelweg. Das ist halt auch manchmal ein bisschen ärgerlich, du wirst ein Spiel spielen und du hast keine Internetverbindung, hast vorher vergessen, den Offline-Modus zu aktivieren, kannst nicht spielen, obwohl es dein Spiel ist.
Also, was meinst du damit genauer?
Steam ist ja im Endeffekt eine Online-Plattform, da loggst du dich ein, hast mit deinem Account verlinkt deine ganze Latte von Spielen. Wenn du dich jetzt nicht einloggen kannst, weil Internet kaputt, Steam-Network kaputt, sonst irgendwas, und du hast vorher nicht aktiviert, dass er sich bitte diese Credentials merken soll, dass es auch offline läuft, hast du Pech gehabt, dann kannst du deine Spiele jetzt erstmal nicht spielen.
Das heißt, ich brauche zwingend eine Internetverbindung heutzutage, um Spiele zu spielen?
Für Steam, ja. Also außer, du hast diesen Offline-Modus aktiviert.
Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich bin da irgendwie noch jemand, der die klassischen Vertriebswege nutzt, weil ich hauptsächlich Konsolenzocker bin. Also am PC zocke ich eigentlich außer irgendwelche kurzen Zeitvertreib, Browser-Games eigentlich gar nichts. Deswegen, ja, eBay, Amazon.
Ja, um aber eher die alten Spiele zu bekommen.
Nee, also schon aktuelle Spiele, also Konsolenspiele auf der PS3 oder
ähnlich. Ja, aber da kann man sie doch eigentlich auch.
Man kann sie auch runterladen, klar, mit der PlayStation. Klar. Aber jetzt, also.
Also ich muss ganz ehrlich für mich gestehen, ich war auch ein Konsolenkind, also ich bin als Konsolenkind aufgewachsen. Nintendo-Konsole, Game Boy, Wii und alles drum und dran. Aber ich war auch in den 90ern auch ein PC-Spieler und ich habe gerne PC gespielt, weil es war für mich nichts Schöneres, als in den nächstbesten Schweinemarkt zu laufen und dort durch diese Reihen voll mit diesen Schachteln zu laufen. Überall, man hat sich damals ja auch noch Mühe gegeben, um so ein Spiel zu verkaufen. Von Special Editions, Verpackungen, ich kann mich noch erinnern an das eine Spiel, 11th Hour, wo die Special Edition eine Packung war, wenn du die aus dem Zuber rausgeholt hast, dann eine aufklappbare Uhr irgendwie war. Heutzutage sind Spiele, die man kaufen kann, einfach nur in irgendwelche DVD-Boxen eingesperrt, wenn überhaupt, liegt ein Beipackzettel bei. Früher gab es Handbücher und Sonstiges. Es hat mir den Spaß verdorben und deswegen, ich kaufe eigentlich auch nur noch online.
Wenn man so diese schönen Packungen haben will, ist bei World of Warcraft zum Beispiel so, das was früher, gut, das geht dann schon ein bisschen über den Standard hinaus, aber da gibt es immer von jedem Erweiterungsset eine Extended Edition sozusagen, das ist dann wirklich eine schöne große Pappschachtel, da ist dann ein Mauspad dabei, noch ein Artbook, noch 2-3 Goodies, aber es kostet dann 40 Euro mehr als das eigentliche Spiel. Das ist zugegebenermaßen jetzt auch mehr, wie es früher war mit dieser Pappschachtel und sowas, aber mein Gott, da muss man ja Geld sparen, ne?
Ja, nee, ich finde es trotzdem auch immer noch am einfachsten, einfach zu wissen, ich möchte das Spiel haben und lade es mir einfach runter und kann es innerhalb von wenigen Stunden, je nachdem wie meine Internetverbindung natürlich ist, innerhalb von wenigen Stunden einfach spielen, ohne dass ich natürlich jetzt in den nächstbesten Elektronikfach handeln muss, um da irgendwie die Regale zu wälzen, ob die es überhaupt da haben.
Dann bleiben die so traumatische Erlebnisse erspart wie damals. Also da kann ich mich hier outen, als ich mir Pokémon kaufen wollte und wir das Pokémon bestellt haben und ich mich dann gefreut habe, es ist versandt worden, du musst morgen kommen und die Post hat dann mein Pokémon-Spiel verschlammt. Du kommst jeden Tag von der Schule heim, freust dich, du kannst es endlich spielen und es ist nicht da und es ist wieder nicht da und es ist wieder nicht da.
Welche Edition?
Die blaue natürlich. Meine Schwester hat dann irgendwann später die rote bekommen.
Die rote ist eh besser.
Ich hatte die gelbe, die war am besten.
Das war ja schon, das
ist ja. Also die beste ist immer noch die Smaragdrote.
Du bist ja sowas von 2010, also. Das ist viel zu modern. Nein,
aber jetzt nochmal auf dieses Steam und Online-Download von Spielen. Wenn ich bei bestimmten Spielen natürlich aber auch immer zwingend diese Internetverbindung brauche, kann ich diese Spiele ja natürlich auch eigentlich gar nicht mehr wirklich weitergeben oder?
Das ist bei Steam generell, glaube ich, relativ schwierig, weil die ja mit dem Account verlinkt sind und Spiele weitergeben. Also es wird oft auch verboten, lustigerweise von den Herstellern, wo das Spiel ja eigentlich dein Eigentum ist, verbieten die, dass du es weiterverkaufen kannst. Da sind dann solche Alternativplattformen, wie wir zum Beispiel bei GOG.com, also Good Old Games, oder was bei Humble teilweise gibt, die dann wirklich noch DRM-freie, meistens auch ein bisschen ältere Spiele anbieten, die dann wirklich auch noch sind, wenn ich mir ein Spiel kaufe, gehört es mir nicht, kann mitmachen, was ich will, kann es weiterverkaufen, kann mir auch zur Not eine Privatkopie, das Recht habe ich ja auch immer noch. Gut, bei Steam brauche ich es nicht, weil es eh alles irgendwo online in der Cloud liegt, aber das ist halt nicht so ganz über das Ziel hinausgeschossen. Dieses erste Mal, dieses Online-Zwang, zumindest den Aktivierungszwang, das ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass wenn du ein Spiel kaufst und du willst es aktivieren, also praktisch früher hast du einfach entweder WOT 5 auf Handbuchseite 222 eingegeben.
Okay, oder? Also das, was du jetzt meinst, ist so der früher bekannt unter Kopierschutz oder so. Also
ja, genau, das sind ja heutzutage mit Aktivierungscodes. Und ich glaube, das erste Spiel, das ich kannte, das war damals auch das erste, das es unter Steam gab, meines Wissens nach, war Half-Life 2. Da musstest du zwingend online sein, das war dann das nächste dramatische Erlebnis. Du sitzt in dem 1200er Hörsaal in der Uni, wo es oben links vielleicht ab und zu mal ein bisschen WLAN gibt und du sitzt da mit deinem Notebook und willst Half-Life spielen und du kannst es nicht aktivieren, weil dein WLAN die ganze Zeit weg ist.
Du willst in der Uni, wo man eigentlich lernt, Half-Life spielen.
Ja, da war Pause.
Wir haben noch gelernt, dass Spiele zum Lernen da sind.
Half-Life 2 vor allen Dingen, für Physik.
Ja, eben.
War das erste Spiel, was relativ naturgetreu die Physik dargestellt hat, oder?
Im damaligen Zeitpunkt, ja.
Ja. Ja. Und das bedeutet, dass ich bei diesen Alternativplattformen DRM-frei, also frei, was heißt DRM-frei eigentlich?
DRM-frei, dass du halt nicht irgendwie so Online-Aktivierung hast. Du hast, klar hast du irgendeine Art von, ich weiß gar nicht, wie der Kopierschutz geregelt ist, aber du kriegst halt kriegst das Image von dem Spiel, vielleicht noch eine Seriennummer dazu und dann fertig. Wenn du es weiterverkaufen willst, gibt es Spielsamen Seriennummer weiter und gutes.
Ah, okay.
Aber auch dann zum Beispiel. Aber wie gesagt, Good Old Games verkauft sehr viel auch alte Spiele, wo, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich klar ist, wem das jetzt eigentlich noch gehört, so lizenzmäßig, weil das teilweise 20 Jahre alte Spiele sind. Also das kommt da immer noch sein. Ja, gut. Kann man das kaufen? 5 Euro wahrscheinlich, oder?
Ja, bestimmt.
Nee, ich glaube es eher weniger.
Kriegt man noch 5 Euro, wenn man es spielt?
Wahrscheinlich. Das trifft es wahrscheinlich eher. Ja... Spiele an sich, wir haben ja jetzt schon doch ziemlich viel drüber gesprochen. Wir haben über die Genres gesprochen, wir haben drüber gesprochen, dass es heutzutage eigentlich haufenweise Subgenres gibt. Was spielt ihr eigentlich so am liebsten?
Irgendwelche Art von Rollenspiel. Also klar, seit 2003, 2004, World of Warcraft. Ab und zu mehr, manchmal ein bisschen weniger. Hoffentlich manchmal sehr viel weniger. Und vorher war es eigentlich auch so, also auf dem Master System, die Phantasy Star-Reihe, wenn es noch jemand kennt, die dann auf dem Mega Drive auch weiterging. Und dann Final Fantasy, so diese ganzen JRPGs und dann jetzt halt Online-Rollenspiele.
Ja, also Online-Rollenspiele bin ich persönlich komplett raus. Habe ich irgendwie, ist das völlig in mir vorübergegangen. Weiß nicht warum. Bei mir ist dann eher so, ja, es ist unterschiedlich. Also einfach mal so an der Konsole irgendwie was zocken, ob es jetzt South Park ist oder mit jemand anderem zusammen FIFA. Also eigentlich eher so die
Multiplayer
oder auch Singleplayer-Spiele, die man einfach mal schnell für ein, zwei Stunden zocken kann und dann wieder die Konsole ausschaltet und wieder eine Woche liegen lässt und dann einfach wieder weiterzockt.
Ja, bei mir ist es halt eher so tatsächlich, dass ich mich in den frühen Zeiten gerne auf diese japanischen Rollenspiele eingelassen habe, so auf dem Super Nintendo, Secret of Mana zum Beispiel.
Hast du wahrscheinlich auch so nach einer Zeit diese. Die Super Nintendo-Spiele waren in diesen Pappschachteln drin. Und die sahen ja dann nach 2-3 Wochen aus wie Sau, weil raus, rein. Oder war dein Secret of Mana immer draußen? War immer in der
Das war ständig. Also, ich habe mir eigentlich immer sämtliche Spiele gekauft. Was nur der Unterschied zu heute ist. Klar, gut, damals musste man sein Taschengeld auch irgendwie zusammenhalten. Aber du hast dir halt ein Spiel gekauft und das hattest du ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Vorher kam dir eigentlich gar nicht so groß der Gedanke, ich brauche jetzt schon wieder was Neues, weil du dich einfach auch wirklich die Zeit mit diesem einen Spiel beschäftigt hast.
Ich glaube aber, das ist auch ein Phänomen, das man eigentlich auf heutzutage wahrscheinlich auf alle Bereiche des Lebens anwenden kann. Wenn ich mir überlege, auch noch als man jung war, hat man sich eine Musik-CD gekauft, dann hat man die nächsten 2 Wochen durchgehend gehört. Also du hast dann dich 2 Wochen lang nur mit dieser mit dieser CD beschäftigt. Gut, kann man es nicht ganz mit dem Spiel vergleichen, weil halt einfach der Umfang, der dich das neu beschäftigt, gering ist. Aber heute Spotify, ja, das Album, zack, 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 ja, passt schon, kenne ich schon das nächste, zack, 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 zack. Es wird halt alles immer schneller, schnelllebiger. Du musst eigentlich neue Sachen machen, weil sonst wirst als Frühjahr 2014 beschimpft, du bist ja gar nicht aktuell mit der modernen Zeit dabei.
Ja, also mein absolutes Lieblingsspiel ist zwar jetzt wirklich nicht aktuell, sondern aus den 90ern, ist und bleibt der Elfte Tentacle. Also mit Abstand.
Also mein absolutes Lieblingsspiel, gemessen an der Zeit, die ich darin versenkt habe, ist leider nun mal World of Warcraft. Also auch wenn es spielerisch vielleicht seit 10 Jahren eigentlich immer weniger geworden ist, was es, wobei man da auch immer die rosarote, früher war alles besser, Brille auf hat. Aber ich sag mal, das ist echt das Spiel, das mich am meisten gefesselt und auch fasziniert hat dann.
Ja, wenn ich mein Lieblingsspiel zurücknehme, ist das eigentlich auch aus den 90ern, ein Super Nintendo-Spiel, Secret of Mana. Das war das Spiel, wo ich die meiste Zeit rein investiert habe. Muss man gestehen, mehr als in Zelda, aber das lag wahrscheinlich auch eher am Umfang des Spiels.
Ich finde auch, Secret of Mana ist ein Spiel, das kann man immer mal wieder, wenn man mal irgendwo einen Emulator findet vom SNES, wenn man leider kein eigenes mehr hat. Wenn man das mal wieder, kann man immer mal wieder einen Tag drin versenken. Da ist der Tag auch schnell vorbei.
Schaffst du es in einem Tag?
Ich glaube nicht, aber ich habe es damals auch nicht so exzessiv gespielt, weil ich war damals ja auch ein Sega-Kind. Und das heißt, wir waren dann immer nur bei einem Freund von mir, der hatte dann Super Nintendo, da ist man dann zu dritt davor gesessen. Und zu dritt dann ging immer die Prügelei los, wer das Mädchen und wer der Kobold sein muss, wer der Junge sein darf. Aber da sind auch.
Also die Koboldin hatte die besten Zauberangriffe.
Wenn du 8- bis 9-jähriger Junge bist, ist egal, wer die besten Zauberangriffe hast. Du willst einfach nicht die Koboldin sein. Genauso wie bei diesem Weltraumspiel auf Nintendo 64, da gab es diesen Frosch, der wolltest du auch nicht sein. Du willst nicht
Nein,
der Frosch sein.
Man wollte immer der Fuchs sein.
Genau, immer der Fuchs. Ja, liebe Radio-Lora-Hörer, Zeit im Äther ist leider begrenzt. Zeit im Interwebs gibt es Gott sei Dank unendlich viel. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle von allen Radio-Lora-Hörern. Und begrüßen an dieser Stelle alle anderen, die uns auf unserem Podcast weiterverfolgen werden. Adresse des Podcasts ist radio.muck.ccc.de. Also dann, sehen uns im Interwebs.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, also ein Spiel, was mich ziemlich begeistert hat, was in der sogenannten Jetztzeit irgendwie rausgekommen ist, das war Dark Souls. Dark Souls, ein Spiel, was den Schwierigkeitslevel wieder extrem angehoben hat, weil, wenn du einen Fehler gemacht hast, der wurde dir nicht verziehen. Also ich weiß nicht, hat jemand von euch Dark Souls gespielt?
Ich habe nur drüber gelesen, da ich leider, oder was heißt leider, ein Verfechter der PC-Spieler bin und auch keine Gamepads mir für meinen PC geholt habe, bleibt mir Dark Souls wohl leider fürs Erste verwehrt, bis sie eine ordentliche Steuerung vielleicht mal im dritten Teil dann für den PC implementieren können.
Ja, also ich muss gestehen, ich spiele sehr viele PC-Spiele gern mit dem Gamepad, weil als altes Konsolenkind ist dieses Überbleibsel wunderbar.
Ja, bei mir so an aktuellen Spielen, wo ich gerade gerne zocke, ist wirklich South Park, The Game, weil es einfach so richtig schön dirty ist. Also vor allem auch, also wir haben ja hier bei uns im CCC auch eine Playstation herumstehen und haben uns eben auch die Original-US-Variante eben geholt, statt der deutschen ein bisschen nicht ganz so
freien Version.
Sag's ruhig, also die deutsche Version ist halt einfach zensiert, eindeutig. Also, weil man tut in dem Spiel halt auch Nazi-Kuh-Zombie-Embryonen töten. Und wenn da halt Kühe mit einer roten Anbinde durch die Gegend schweben, die ständig Heil rufen. Das war halt in der deutschen Version ist das nicht so. Ich weiß gar nicht, was da in der deutschen Version kommt.
Auf jeden Fall ist erstmal alles mit schwarzen Balken überdeckt, aber die reden dann ganz komisch. Also es ist nicht richtig deutsch. Es ist halt so unverständliches Gebrabbel.
Ja. Es ist eigentlich ganz lustig anzuhören in der englischen Version, wenn auf einmal Deutsch auftaucht.
Ja. Das ist auch bei diesen ganzen Wolfenstein-Spielen immer ganz lustig, wenn du irgendwo rumläufst und auf einmal wird sich gegenseitig auf Deutsch beschimpft. Oder wirst du hauptsächlich mal auf Deutsch beschimpft?
Ja, das ist eigentlich auch ein ziemlich faszinierendes Themenfeld, was zum Thema Computerspiele ist. Diese Indizierung, die eigentlich in Deutschland exzessiver stattfindet als im Rest der Welt, oder täusche ich mich?
Ich glaube, da musst du aufpassen. In Deutschland ist vor allen Dingen Gewalt indiziert. Also sobald irgendwie Gewalt vorkommt, vor allem Gewalt gegen Kinder, ist ziemlich schnell mal entweder komplett indiziert oder ja, das müsst ihr rausnehmen. Hat dann so Stilblüten wie bei Command & Conquer, kämpft man nicht gegen die Rote Armee, sondern gegen die Rote Roboterarmee. Das heißt, wenn du mit dem Panzer einen überfährst, ist da keine Blutlache, sondern so eine Öllache und es macht auch so ein metallenes Geräusch. Dafür ist zum Beispiel in Amerika, wenn es um Sex geht, ist ziemlich was die Indizierung angeht. Da gab es irgend so ein Beat'em'up. Da haben die Damen, wie sie es halt so machen, wenn sie sich prügeln, in Bikinis gekämpft. Und ich glaube, in den europäischen Versionen nannte sich den Bounce-Effekt, weil die auch ziemlich gut bestückt waren, die Damen, und es hat dann schön gewackelt. Und in den amerikanischen Versionen war das nicht. Und da waren die Bikinis alles ein bisschen weiter. Das heißt, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, wo du hingehst, was indiziert wird. Und wenn man sich zum Beispiel World of Warcraft in China anschaut, da geht es immer so das Gerücht, da kenne ich jetzt die chinesische Mythologie und Geschichte und Kultur nicht ganz so. Aber da ist zum Beispiel verpönt, Skelette zu zeigen. Das heißt, da ist dann das so modifiziert, dass da ist dann kein Skelett, sondern liegt halt einfach deine Leiche statt einem Skelett. Weil ein Skelett darf man nicht zeigen, eine Leiche schon. Also das ist, glaube ich, wirklich immer auf das Land, was die Kultur da vorgibt. Gibt da natürlich auch Länder wie Österreich, das ist eh wurscht, da kannst du machen, was du willst.
Ja, ich kann mich da noch so an einige Kulturschocker aus meiner Jugend erinnern. Das beste Beispiel, ich glaube, Duke Nukem, wo allein Rotlichtbezirke oder sonstiges dargestellt worden sind mit leichten Mädchen, die auf Tischen tanzen, wo man Geldscheine rauswerfen konnte. Ich glaube, das war auch indiziert, oder?
Bestimmt, ja. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, aber früher im Spieleladen deines Vertrauens, die Resident Evil-Reihe zum Beispiel, waren ja auch durchgehend alle indiziert, die durften ja nicht offen im Laden stehen. Wusste natürlich jeder, dass die gibt, und bei manchen Spielläden waren dann so Zettel einfach im Regal gestanden, Präsident Stiefel an der Kasse erfragen und sowas. Also
ja, ich fand, Indizierung. Also ich kenne es noch Anfang der 2000er im nächstgelegenen Elektrofachhandel, die 5 Reihen Spieleboxen, und bestimmte Spiele waren immer hinter der Glasvitrine, hinterm Tresen des Bereichsleiters irgendwie. Und ich habe mir damals mein Resident Evil 2 teuer erkaufen müssen, indem ich meinen Ausweis da vorgelegt habe.
Ja, was an der Tankstelle die Pronhefte sind im Spieleladen die guten Spiele, ne?
Ja. Wobei, ja gut, Spieleläden heutzutage
sind am Aussterben, ja.
Sind ausgestorben.
Ist eigentlich schade, weil ich erinnere mich noch damals, als die wohl erfolgreichste Konsole aller Zeiten, die Sega Dreamcast, rauskam. Da haben wir auch so eine Clique von 4, 5 Jungs, die haben sich die alle bei dem gleichen Spieleladen vorbestellt und hat es geheißen, ja, an dem Tag kommt der UPS-Mann. Natürlich raus aus der Schule, schnell zum Laden, ist der UPS-Mann schon, nein, der kommt um 2. Dann zu 5 in dem Laden gewartet, bis der UPS-Mann kommt, und dann dem UPS-Mann beim Ausladen der Kartons geholfen, wo die ganzen Dreamcasts drin waren. Also das sind eigentlich schon so Sachen. Das ist schade, dass es sowas heutzutage nicht mehr gibt. Auch so, gehst rein, findest Leute, mit denen kannst du über Spiele reden. Heute musst du in irgendeinem Internetforum abhängen. Schade eigentlich.
Ja, es ist unpersönlicher geworden. Ja. Das sehe ich eigentlich auch. Es ist ein Grund, warum ich nicht gerne Multiplayer-Spiele spiele, weil die Persönlichkeit fehlt mir da drin einfach. Online-Rollenspiele muss man zwar schon, um eigentlich erfolgreich da drin zu sein, sich in Gilden beitreten, aber das ist alles so oberflächlich gefühlt.
Ich glaube, es kommt darauf an, welche Leute du triffst. Also ich muss sagen, ich habe aus meiner WoW-Zeit eine Handvoll Leute, vielleicht 2, 3, 4, 5, die besuche ich noch regelmäßig. Der eine wohnt in Wien, der nächste wohnt in Linz. Also würde ich sagen, haben sie schon auch Freundschaften, auch Real-Life-Freundschaften dann daraus ergeben, aber es kommt dann schwer darauf an, was für Leute du triffst. Es soll Leute geben, dass, wenn ich den mal im echten Leben sehe, dem hau ich gleich auf die Schnauze. Aber, na gut, das ist halt überall so, ne? Mal so.
Wie empfindet ihr denn den Umgangston eigentlich in diesen Spielen?
Es kommt auf das Spiel an. Wenn du so einen Ego-Shooter spielst, da wird schnell mal die sexuelle Orientierung deines Haustiers, deiner Mutter und vom Ends-User in Frage gestellt. Aber wenn du Spiele, vor allen Dingen noch in Spielen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, auf dem Schwierigkeitsgrad her, da geht anscheinend meiner Meinung nach dieser Anteil an Geflame und Gehate zurück, und da ist dann schon eigentlich ein normaler Umgangston miteinander.
Ja, ich habe aber eher so das Gefühl, dass du heutzutage eigentlich, wenn du Multiplayer-Spiele spielen möchtest, am besten so 2 Jahre vorher Berufsausbildung da drin gemacht hast, weil wehe, du machst auch nur einen winzig kleinen Fehler und deswegen der Zielpunktestand nicht erreicht wird, wo du dann attackiert wirst. Und
ja, wie gesagt, ich glaube, das kommt wirklich auf das Spiel an. Also Ich meine, so wirklich so online-mäßig habe ich eigentlich nur World of Warcraft gespielt, deswegen kann ich auch immer nur da aus den Erlebnissen berichten. Das war in den Anfangssagen, war das ein knüppelhartes Spiel. Das war so wie Dark Souls vergleichbar, du hast einen Fehler gemacht, es sind alle gestorben. Aber es war nicht so, dass, weil es war halt neu. Es konnte keiner wirklich, es hat jeder mal irgendeinen Fehler gemacht. Mit der Zeit haben sich halt die Leute herauskristallisiert, die besser waren und die schlechter waren. Aber du hast halt zusammen gelernt, weil du musstest auch in der gleichen Gruppe unterwegs sein, weil sonst hat es nichts gebracht. Sonst hast du dich nicht aneinander gewöhnen können, nicht miteinander lernen können. Das heißt, dadurch, dass das Spiel schwer war, hast du eigentlich zusammen lernen müssen. Heutzutage sind die Spiele leicht. Du kannst zwar immer noch blöde Fehler machen und sterben, aber die Leute erwarten einfach, dass schnell was kommt und man nicht irgendwie einen Lernprozess fahren muss, sondern es muss sofort irgendwie Erfolg da sein, sofort irgendwie Boss umgehauen, sofort Loot. Deswegen ist, glaube ich, die Toleranz gegenüber Fehlern einfach geringer geworden, weil die Leute wollen schnell Erfolg haben und nicht irgendwie, oh ja, wir müssen jetzt wochenlang den Boss üben. Hm.
Ja, wahrscheinlich entwickelt sich daraus auch das Phänomen, sich den Erfolg einfach per echter Geldwährung im Spiel zu kaufen.
Das wäre was für dich, Endsuser, wenn du diese Lernkurven gefahren hast in deiner Kindheit. Das heißt, dir fehlen jetzt die Lead-Skills. Ist Pay-to-Win noch genau dein Modell, oder?
Ja, eigentlich schon. Also, das macht eigentlich keinen Sinn. Also das finde ich jetzt wirklich äußerst eigenartig, wenn da Leute, keine Ahnung, sich irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, die wo sie erworben haben, bei eBay verkaufen. Finde ich doch da verstehe ich den Sinn nicht,
ganz ehrlich. Naja, im Endeffekt muss man sehen, es ist wie ein Hobby. Ob ich jetzt mir irgendein Quadcopter-Kit kaufe und es zusammenbaue oder mir bei WoW ein neues Schwert kaufe, ist es ein Hobby. Wofür man sein Geld ausgeben will, das ist dann jedermanns eigene Sache.
Ja, solange es halt keine Vorteile davon gibt in der Form.
Weiß ich nicht, also.
Ja, ich weiß nicht, wenn ich Geld für ein Spiel bezahle, wo ich dann feststelle, ich komme schneller, besser, weiter, eigentlich nur, weil ich Geld wieder in dieses Spiel reinwerfe.
Es ist dann im Endeffekt das Spiel ein Abbild des echten Lebens. Du kommst im echten Leben ja meistens auch schneller zu irgendeinem Ziel, wenn du viel Geld reinwirfst. Hm. Wieder das WoW-Beispiel, wie gesagt, da bin ich Fachmann, da kenne ich mich aus. Es gibt Schwert XY. In WoW die meisten Gegenstände kannst du nur kriegen, wenn du den Boss selber umhaust, weil nur dann du Berechtigung hast, den Gegenstand zu bekommen. Das heißt, dieses, ich kann mir irgendwas kaufen, was besser ist als was ich selber verdienen kann, gibt es eh nur ganz eingeschränkt. Das heißt, du musst eh meistens irgendeine Leistung dafür bringen. Jetzt kann man natürlich, kommen viele Leute her und sagen, ich kaufe mich bei irgendeiner guten Gilde ein, die nehme ich mit und für 50.000 Ingame-Gold kriege ich dafür das Schwert. Aber im Endeffekt ist es, wie gesagt, also du kannst wie im echten Leben Geld oder Zeit investieren. Wenn du viel Geld hast, kannst du mit Geld die Zeit verkürzen, die du investieren musst. Oder wenn du ein fauler Student bist und naja, Vorlesung mache ich morgen, kannst du viel Zeit investieren.
Ja, das ist ja auch ein ziemliches Phänomen bei Social Gaming. Zwar jetzt klassische Beispiele mal Farmville gesagt, da ist ja auch so. Also klar, man kann sich hinsetzen, man kann... Ich gebe es ja zu, ich habe das auch mal gezockt für ein paar Wochen, Monate.
Daher die ganzen Einladungen.
Ja. Du hast meine Farm nicht geerntet. Arsch. Auf jeden Fall, da ist es ja auch so. Klar, das Spiel ist kostenlos für jeden, komplett frei, kostet nichts, alles super, alles geil. Aber natürlich wollen die Spieleentwickler damit auch Geld verdienen. Und deswegen kann man sich ja eben da auch irgendwelche, keine Ahnung, eine goldene Kuh kaufen. Was weiß ich nicht. Aber da ist es jetzt eher so, dass es... ein anderes Finanzierungskonzept, dass man jetzt quasi sagt, man gibt dem Hersteller Geld für irgendwelche gewissen Dinge, damit ich irgendwelche anderen Dinge im Spiel machen kann. Während jetzt bei WoW ist es ja eher so, dass es ja nicht das Konzept des Spieleherstellers, dass man Geld für ein Schwert ausgibt, sondern da gibt es ja quasi dann wirklich jemanden, der das professionell macht. Da hockt halt in China irgendjemand und zockt 24 Stunden am Tag und tut irgendwelche Items sich besorgen und verkauft die dann bei eBay und macht es so sein Hauptverdienst. Also das, weil kann sein, dass es nur mir so geht, aber ich finde es eigenartig.
Ja, also ich glaube, das sei eher auch geahndet und
ich glaube, es ist offiziell verboten, aber geahndet wird es nicht wirklich.
Kann man bei eBay noch das Gold für WoW kaufen?
Es gibt große Seiten, da kannst du das kaufen, also es wird nicht wirklich geahndet. Es ist halt immer die Frage, wo kommt das Gold im Spiel her? Es gibt zum einen, klar, den braven, nennen wir es mal, China-Farmer, der farmt 20 Stunden am Tag. Und es gibt auf der anderen Seite die bösen Leute, die schicken dir Mails von blizzard.com, oh, uns tut uns leid, du musst uns dein Passwort schicken und deinen Accountnamen, weil wir haben leider deinen Accountnamen vergessen, die dann halt im Endeffekt andere Accounts leerräumen, um so schneller an die Kohlen zu kommen. Das ist dann natürlich nicht mehr so ganz in Ordnung, aber im Endeffekt von Blizzard verfolgt wird es nicht wirklich.
Also ich sehe gerade, bei eBay gibt es aktuell, ich weiß nicht, wie viel es ist, weil ich WoW, wie gesagt, nicht zock, aber 100.000 Gold für 82 Euro.
wie gesagt, du musst gar nicht zu eBay gehen, da gibt es eine Seite, die heißt mmoga.com. Da gibt es alle möglichen Spiele, wo du was kaufen kannst, sei es für FIFA-Coins, sei es WoW-Gold, sei es Diablo-Gold funktioniert nicht mehr, weil das geht seit Reap of Souls, kann man Gold nicht mehr traden. Also gibt es für alle Spiele alles, was du irgendwie hin und her traden kannst, kannst du kaufen.
Ja, schauen wir mal, wie da der Kurs ist.
Es kommt dann immer auf den Server und auf die Fraktion an, habe ich gehört.
Interessanterweise genau der gleiche Kurs, also auch das sind $82 für 100.000 Gold.
Ja, wie gesagt,
also
das ist günstiger, oder? Beim aktuellen Euro-Kurs.
Ja. Also ich weiß zum Beispiel, ich kann für meinen Server sprechen, da war Hordengold immer teurer, weil es weniger Hordenspieler gab. Habe ich gehört.
Ja, ich sehe auch gerade bei eBay, das ist interessant, man kann sich einen kompletten Account kaufen mit irgendwelchen Spielen, mit gewissen, also...
Wahrscheinlich mit dem höchsten Level, oder?
Ja. Keine Ahnung, also hier zum Beispiel ein WoW-Account plus alle Erweiterungen plus 87.000 Gold, 6x Level 90, keine Ahnung, was das heißt.
Ja, 6 Charaktere auf dem höchsten Level, oder?
Ja. 3x Level 85, 2x Level 83 für 50 Euro.
Ja, mein.
Das ist ja schon fast günstig.
Ein schlechter Stundenlohn ist es allemal, wenn ich schaue, was in meinem Account an Zeit drin steht, weil da gibt es diese schöne Funktion oder die Ausgabe über die Konsole /played, der gibt dir dann in Tagen umgerechnet an, wie viele Tage du in dem Spiel verbracht hast. Da wären 50 Euro doch ein schlechter Stundenlohn.
Ja, ja, aber eigentlich ist doch so dieser Social Gaming, was du vorhin gesagt hast, User Ends, so mit dem Farmville oder sowas, das spricht doch eigentlich auch eine völlig andere Spielerschicht an, oder?
Ja, klar. Das ist, denke ich, so die Gelegenheitsspieler, die wo einfach mal, keine Ahnung, eben kurz bisschen Zeit verbringen wollen am Rechner, im Browser, so irgendwie bei Facebook rumgurken und dann eben hier ein bisschen mal, das meint so, also wenn ich sage, ich habe von diesen Social Games wirklich nur Farmville mal gezockt. Und das ist auch so, man hockt sich hin, 5 Minuten, 10 Minuten, tut seine Ernten, gießen, wartet, geht vielleicht auf die Farm von seinen Freunden, tut die dann fertilisieren,
Sünden
zum Beispiel. Und ja, und dann war es das. Und ja, da gibt es auch eine recht witzige South Park-Folge dazu über Facebook, da wo dann, also ich weiß nicht, kann sein, dass es so Menschen wie ich gibt, also in der South Park-Folge wird es natürlich wesentlich übertrieben, dass quasi die Leute richtig aggressiv werden, weil Freunde von ihnen nicht auf ihrer Farm waren, um sie zu düngen.
Oh, ich glaube, dass das tatsächlich Realität sein kann.
Wahrscheinlich, ja. Ich finde auch zum Beispiel, es gibt ja auch von South Park, gibt es ja auch eine World of Warcraft-Folge. Mhm. Die ist auch das Ganze sehr schön überspitzt. Also,
aber trotzdem
McLaughlin hat Warcraft.
Trotzdem Realität?
In manchen Stellen bestimmt, ja. Also klar ist South Park immer sehr überspitzend und sehr satirisch dargestellt, aber man kennt doch durchaus, wenn man sich so ein bisschen in der Szene bewegt, die Grundlagen, wo das herkommt.
Mhm. Also bei mir ist es so, also jetzt so die Multiplayer-Games, die ich jetzt quasi eher so kenne, also ich glaube, es ist das Erste, an das ich mich jetzt so richtig erinnern kann, dass ich exzessiv mit Freunden gezockt habe, auch noch später, also auch noch bis vor 4-5 Jahren, Bomberman. Das ist dann natürlich später, als wir dann älter wurden, zu einem Saufspiel geworden. Aber mein Bomberman ist auch, weiß nicht, wer es kennt, recht simpel. Das ist einfach eine Welt, also ist auf dem Super NES, kann man es zu viert spielen. Ist halt auch eine Welt, jeder sitzt in einem Eck und man kann halt Bomben werfen und mit Bomben halt diese Welt freispielen und das Ziel ist quasi, sich die anderen auch wegzubomben und man muss halt einen gewissen Weg erreicht haben, also erstmal ein paar Sachen wegspringen, bevor man den anderen wegspringen kann. Ist eigentlich in der heutigen Zeit mit Terror ziemlich, naja, würde heute bestimmt auf den Index kommen.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Nee, und ja, und da ist es halt eher, also da ist es jetzt nicht so, dass man sich jetzt gegenseitig irgendwie, da ist es eher so, man spielt ja gegeneinander, man spielt ja nicht miteinander, also man kann auch miteinander spielen, wenn man sagt, okay, ey,
vielleicht wird man heutzutage Patrick, kleine Demokratiepäckchen zuteilen.
So, ja, so Patrick und ich, wir hauen jetzt mal den André, gehen erst auf den André und danach auf den Jan. Und klar, also, das ist, aber es ist jetzt nicht Sinn des Spiels, dass man jetzt irgendwie in einem Co-Modus ist.
Das heißt, ja. der Co-Modus ist dann im Overlay-Netz drüber noch.
Quasi, genau, im Layer 8. Ja, aber da ist halt witzig, das ist einfach Spaß, man hat halt Spaß miteinander, man tut sich halt, haha, jetzt habe ich ihn wieder zusammen gebombt, super geil. Ja, aber das war's dann. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann war's das. Oder anderes Beispiel, FIFA. Das ist halt einfach, man hockt sich halt mal mit Freunden hin und spielt ein bisschen Fußball, zockt ein bisschen. Das ist einfach so ein gemeinsamer Zeitvertreib, wo man sagt, es regnet, was machen wir jetzt? Ach, zocken wir halt ein bisschen. Aber also das sind halt diese Multiplayer-Games, die ich halt jetzt kenne. Also wie gesagt, dass ich mich jetzt, also dieses ganze Online ist bei mir völlig vorübergegangen.
Ja, also bei mir eigentlich auch. Nur das, was bei mir so hin und wieder so durchgeflogen gekommen ist, ist halt schon, dass mit diesen Facebook-Spielen, mit diesen Online-Spielen schon auch Schichten erreicht werden, die früher nie in die Kategorie Spieler gezählt worden sind, weil die Kategorie Spieler war ja meistens immer männlich, jugendlich und weiß nichts mit der Welt anzufangen. Und dass doch Hausfrauen oder sonst irgendwie auf einmal Computerspiele spielen, weil sie dort auf einmal ihren Garten bauen können und pflegen können und also ja. ohne es witzig finden zu wollen oder so, aber es ist ja schon so, dass da ja natürlich auch Spielekonzepte gebracht werden, die ja auch sämtliche Vorurteile, Nischen und Rollen bedienen.
Ja, aber das kommt jetzt ja gerade Thema von vorn, wo man sagt, ja, neue Technologien bringen neue Genres. Also die Technologie des sozialen Netzwerks hat hier ein komplett neues Spielegenre eigentlich gebracht, das jetzt vielleicht eher an uns mehr oder weniger vorbeigegangen ist. Aber ja, das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür.
Was sich aber auch mit einem ziemlich kruden Finanzierungsmodell bewegt.
Ja.
Weil wenn ich feststelle, ich kann ein Level in einem bestimmten Spiel nur noch dann beenden, indem ich mir Bonus-Content dazu kaufe, der es mir erst wirklich möglich macht, das Level zu durchzuspielen.
Mhm. Also kann man schon vorstellen, dass manche Leute da bei so Social Gaming mehr Geld ausgeben, wie
wenn sie sich ein Online-Spiel gekauft hätten.
Ja. Also, wobei, wenn man in der Geschichte zurückgeht, diese ganzen Arcade Game-Automaten ja eigentlich auch nichts anderes waren. Also du hast dein Coin reingeworfen, dein Geld reingeworfen und du warst tot, dann warst du tot. Dann ging es eigentlich nur weiter, wenn du den nächsten Coin reingeworfen hast.
Ja. Ja, man muss aber gleich noch unterscheiden. Das war jetzt mehr so die Variante, du hast das Spiel praktisch gemietet. Das heißt, du hast nicht dir jetzt nochmal eine Münze eingeworfen, dass du hoch genug springen kannst, sondern du hast dir dieses Spiel für die, solange du halt lebst, gemietet. Das ist mehr so Pay-to-Play, nicht Pay-to-Win. Also ich finde, das ist schon nochmal ein bisschen eine andere Kategorie. Das andere ist dieses Pay-to-Win, du wirst erstmal angefixt mit dem Spiel, oh geil, oh, aber jetzt wächst mein Mais nicht schnell genug, jetzt müsste ich mir den Maisdünger kaufen. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden.
Ich lese gerade die Kritik von Farmville und die Hauptkritik ist die überspitzte Tierliebe, die nicht realitätsnah ist. Weil in Farmville können Tiere verkauft, aber nicht geschlachtet werden. Es werden Unterschiede zwischen den Farben der Schale der Hühnereier gemacht. Von Pferden können Hufeisen und Sättel geerntet werden und von Enten nur Federn erbracht werden.
Das heißt, an Pferden wachsen Hufeisen.
Ja, ist doch logisch.
So viel zum Thema Bildung und Lernspiele, oder?
Weil das ist einfach ein veganes Spiel.
Nee, aber also natürlich die Hauptkritik, also das war jetzt eher ein Spaß am Rande, die Hauptkritik ist natürlich der Datenschutz. Weil die Betreiber von Farmville, man gibt ihnen erstmal seine kompletten Facebook-Daten, und viele haben ja da viel eingetragen. Und ich denke mal, das ist natürlich neben dem Kauf-Content mit das Hauptfinanzierungsmodell.
Das Datenschutzthema ist aber dann an der Stelle wahrscheinlich was Spezielles von dem Farmville-Anbieter, weil du könntest wahrscheinlich so ein Spiel komplett ohne Aushöhlung von Personen.
Ja, wobei es natürlich auch interessant ist für so einen Spielehersteller, einfach sämtliche Interessen, sämtliche Sachen, die einen Spieler interessieren, zu sammeln, um dann einfach festzustellen, genau das nächste Spiel muss genau die Nuancen enthalten, damit genau die Leute wieder drauf anspringen.
Erstens das und zweitens natürlich, die Spiele finanzieren sich auch über Werbung, natürlich extrem gezielte Werbung einblenden zu können. Also da kommt halt dann bei mir Bierwerbung.
Politur.
Ja. Ja, aber für mich im Vergleich ist das ja dann eigentlich nicht wirklich ein Spiel, weil ich habe ja ein Spiel früher bewusst gekauft, weil ich die Story erleben wollte, weil ich die Geschichte spielen wollte, weil die Welt, in der diese Geschichte gespielt hat, interessant war und nicht so, weil das ist ja im Endeffekt wie wirklich anfixen und dann immer wieder mit neuen Stoff versorgen. Eine gewisse Abhängigkeitsrolle, den Spieler in eine Abhängigkeitsrolle zu bringen.
Ich muss auch sagen, hat Farmville eigentlich ein Ziel, das man erreichen kann?
Nee.
Die ganzen Sandbox-Spiele kann man irgendwann sagen, ja, man muss das schaffen. Bei Farmville ist ja wirklich nur, ja, ich muss meine Farm möglichst toll aufbauen.
Genau, und es wird immer größer, aber das ist ja eigentlich bei allen Simulationsspielen so.
Naja,
also zum Beispiel, ich weiß nur das Gerücht damals, dass bei SimCity 2000, dass es ein Ziel hat. Es gab dieses Gerücht. Damals gab es noch kein Internet, deswegen kann man es nicht verifizieren, aber es kam halt das Gerücht.
Wollen wir so ein Überleben? so ganz klar.
Ja, nee, aber da gab es das quasi angeblich, wenn man die irgendwann die perfekte Stadt hat, die komplett vollgebaut ist mit diesen großen Arkaden und wenn alle A++ sind, dass die dann abheben und in Weltraum starten, dann ist das Spiel beendet. Das Gerücht gab es damals. Also
gibt es denn irgendwo bewiesen? Nein.
Nein.
Das ist so wie bei Pokémon, wie man das 151. Pokémon kriegen kann.
Ja. Mewtwo.
Nee, Mewtwo gab es im
Spiel. Ach, Mewtwo ist 150, stimmt.
Bei Mondlicht um die Gameboy-Konsole Cartridge rumlaufen und dabei fünfmal den heiligen Nintendo-Gott anrufen und dann...
Da fällt mir auch gerade ein, das Kettensägen-Benzin bei Maniac Mansion. Also Maniac Mansion ist eben der Vorgänger von David and Tackle, eben auch ein Point-and-Click-Adventure. Und da gibt es eine Stelle, also man kann immer Items sammeln, gab es in der Küche eben eine Kettensäge, aber es fehlte das Kettensägenbenzin. Und da gab es dann auch wieder 100.000 Gerüchte, wie man das machen konnte. Es gab dann quasi auch schon Gerüchte, ja, man muss einen Fotoentwickler zusammen mit radioaktiven irgendwas zusammenmischen, Zeug und Lump, aber das hat alles nicht gestimmt. Es gab einfach in diesem Spiel kein Kettensägenbenzin, es gab es nicht. Man konnte die Kettensäge nicht benutzen. Man weiß bis heute nicht, ob das ein Fehler der Spieldesigner war, ob sie es einfach vergessen hatten oder ob es Absicht war. Auf jeden Fall auch von LucasArts Games wurde der Witz dann auch mal vorgezogen, so in Nachfolgespielen. Ich glaube, entweder war es ein Zack McCracken oder irgendwas. Da gab es dann zum Beispiel Kettensägenbenzin, aber es gab keine Kettensäge. Also.
Ja, aber ich glaube, das sind dann eher diese sogenannten Easter Eggs, die irgendwo in den Spielen immer eingebaut sind.
Zeichnet auch gute Spiele aus, wenn sie gute Easter Eggs haben.
Ja. Wie findet ihr denn die Einbindung neuer Technologien in Spiele? Also jetzt vor kurzem war ja erst wieder eine Brettspielemesse irgendwo in Deutschland. Und dort ist ja auffällig, dass zum Beispiel Smartphones oder iPads oder überhaupt Pads oder sonst irgendwie in solche analogen Brettspiele integriert werden, wo dann auf einmal das Smartphone auf einen Halter gesteckt wird und dann den Game Master spielt.
Ich glaube, da gibt es durchaus ein paar coole Ansätze. Beziehungsweise, wenn man sich jetzt gerade, wenn du das Wort Game Master schon bringst, an so Tabletop-Rollenspiele denkt, wenn man sich jetzt bei Das Schwarze Auge eine coole App auf irgendeinem Tablet hat, wo man die ganzen Charakterwerte und sowas, das alles für einen schon gerechnet wird und sowas, kann natürlich eine sehr gute Hilfe sein. Es gibt, glaube ich, auch die andere Seite, wo das einfach nur reingebracht wird, um als Verkaufsschlager zu sagen, ja, wir haben hier mit Tablets, iPads, Android, was auch immer, was Unterstützung. Also ich glaube, da kommt es wirklich arg drauf an, was man damit macht.
Ja, ich finde es einen interessanten Ansatz, quasi so Second Screen zu einem analogen Spiel quasi statt zum Fernseher. Also ist das für mich jetzt eigentlich eher neu, das Thema, aber ich kann mir das schon interessant vorstellen.
Also es gab ja auch trotzdem in den 90ern genug Brettspiele, die ja durch Computerbauteile entsprechend aufgepimpt worden sind.
Das schlechteste Beispiel, glaube ich, hier war, ein Bekannter von uns hat eine Monopoly-Version, wo man mit Kreditkarten bezahlt hat, statt mit Bargeld, und da hat man quasi, jeder hat das war einfach eine Plastikkarte mit einem Code drin und dann hat man halt das Geld digital.
Aber wenn du immer die Bank machen musstest bei Monopoly, hättest du dich zwischen auch über sowas.
Ich habe immer die Bank gemacht. Deswegen habe ich immer gewonnen.
Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, kommt, glaube ich, schwer darauf an, was man macht. Was mich jetzt eher zum Beispiel mal interessiert und auch, denke ich mal, bald faszinieren wird, wenn jetzt die Thematik, die seit ich eigentlich mit Computer mich beschäftigt habe, endlich jetzt doch mal auf den Markt kommt, diese Virtual Reality-Geschichte. Also ich weiß noch, ich hatte vor 25 Jahren wahrscheinlich mein erstes Computerheftel. Damals wurde schon eine Virtual Reality Brille verkauft. Wow, many features, such modern, many technik. Ja, und jetzt 25 Jahre später gibt es tatsächlich mal eins, das man sinnvoll einsetzen kann. Also wenn wir dann vorhin gemeinsam neue Technologien erzeugen, vielleicht neue Kreativitäten im Bereich.
Ja, nee, das finde ich auch recht interessant. Also es war ja damals auch in den 90ern ein richtiger Hype, Virtual Reality. Da gab es, also ich weiß nicht, war auf der Hobby und Freizeit, keine Ahnung, was es war, 96 oder so, also eine Messe, so eine Messe in Augsburg. Und da war eben auch so diese, man kennt sie wahrscheinlich, diese erste Virtual Reality Brille, wo man in diesem runden Käfig drin gestanden ist, diesen Klotz aufgesetzt hat, hatte dann 320 auf 240 Pixel pro Auge, aber halt eben schon Stereo. Und da habe ich auch damals, ich weiß nicht, was es war, wahrscheinlich war es irgendwie Doom oder sowas, ich weiß nicht, ob es damals schon gab.
Ja, ich dachte, dass die ersten virtualisierten Welten da eher so grob Polygone.
Nee, das war interessant, das war nicht wirklich Polygontechnik, sondern es waren halt einfach die einzelnen Sprites, die waren halt einfach auf verschiedenen Ebenen. Also die Figuren, die Gegner waren flach.
Okay, aber dann war das ja eher so,
dass man das unter
3D-Brille versteht, jetzt nicht direkt virtualisiert.
Doch, also man konnte, man hatte quasi diese VR-Brille auf dem Kopf und man konnte halt quasi durch Kopfbewegungen durch die Welt schauen. Also man konnte, also das war eben die völlig neue Innovation, dass man quasi nicht mehr starr auf dem Monitor, quasi mit einem Fenster in die Spielewelt geschaut hat, sondern dass man quasi in der Welt drin war. Das war jetzt neu. Die Spiele haben sich dadurch nicht geändert. Aber man hatte eben quasi diese Kopfsteuerung mit dazu und am Hand hatte man halt den Controller. Und das fand ich damals echt, also mich hat es damals, keine Ahnung, wie alt ich da war, 14, recht fasziniert und habe mich richtig darauf gefreut, dass es jetzt so einen Schub bekommt und keine Ahnung, so eine Brille hat damals, glaube ich, 2.000, 3.000 Mark oder so gekostet, aber es hat sich halt null durchgesetzt. Es war ist komplett untergegangen, eingeschlafen. Da gab es noch die berühmten Datenhandschuhe. Ich glaube, es gab noch eine Alfred Biolek-Sendung dazu, dass man da ja auch Cybersex dazu machen kann. Da kam ja auch so das Ganze, boah, jetzt ist alles 3D, jetzt können wir Cybersex machen mit den Brillen und so. Dann ist es komplett wieder eingeschlafen, jetzt 20 Jahre eben, und dann kam halt mit der Oculus Rift, was eigentlich exakt die gleiche Technologie ist, nur halt einfach mit moderner Hardware. Das heißt, man hat eine wesentlich bessere Display-Auflösung. Die Hardware, die Generierung der virtuellen Welten ist natürlich viel besser. Es ist jetzt eben alles wieder irgendwie plötzlich. Man hat quasi einfach mal gesagt, okay, wir machen 20 Jahre Pause. Die Technologie war wahrscheinlich zu früh dran. Die Technik dahinter, die Erzeugung der virtuellen Welten waren einfach noch nicht gut genug. Und jetzt ist Technologie da und jetzt ist halt irgendwie mit drauf gekommen, hey, versuchen wir es nochmal. Und diesmal scheint es geklappt zu haben. Also ich habe so das Gefühl, das kommt.
Ja, wobei also jetzt so wirklich dominant auf den Markt geworfen ist, aber noch nichts.
Nee. Die Oculus ist ja noch in der Entwicklung. Also da kann man sich zwar schon diese SDKs dazu kaufen, samt Hardware, aber ist halt noch nicht für den Massenmarkt tauglich.
Ja. Ja, ich bin auch gespannt. Also wie es auch öfter bei so komplett neuer Hardware ist, wahrscheinlich die Pornindustrie wird da auch gut dran.
Wahrscheinlich.
Mitspielen. Also so wie, keine Ahnung, gut ist jetzt.
Also ich kann mich noch erinnern, irgendwann in den 90ern beim Klassenkameraden haben wir auf dem Sofa gesessen und ich weiß nicht, der hatte irgend so einen Homecomputer oder was das war, wo du einfach nur einen Joystick in der Hand hattest und dann durftest du dich von links nach rechts bewegen oder sowas und musstest dann das Joystick halb zerstören, damit du die Geschwindigkeit erreichst.
Ja, Sex Games auf dem C64 war in Deutschland komplett indiziert, aber das hatte jeder. Also ich hatte es auch. Das war einfach durch, ja, das war wirklich so, dass quasi den Joystick.
ja. Also ich hatte auf dem Game Gear so ein Olympiadespiel, das war da ein bisschen anders irgendwie.
Ja, ich finde es aber trotzdem das Schönste, auf Originalkonsolen zu spielen, das hat irgendwie immer was. Also jetzt zum Beispiel, wie gesagt, wenn man jetzt Bomberman wirklich auf dem Super NES spielt und nicht im Emulator, oder ich habe jetzt auch hier im Club ein C64-Station aufgebaut und richtig schönes Gefühl, die Diskette reinzulegen und zu laden. Ich finde, das hat was. Also ich finde, solange man noch die alten Konsolen und sonstiges günstig gebraucht bekommt, finde ich das jetzt mit dem Emulator nicht so ein Problem. Meine Technologie geht nun mal weiter und ich denke mal, Abwärtskompatibilität ist ja auch ein Problem. Also wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich bringe eine neue Konsole raus und ich muss die ganzen Spiele der alten Konsole auch noch können, ist man natürlich auch wieder technologisch ein wenig eingeschränkt.
Also und ich persönlich zum Beispiel bin gar kein Befürworter der Abwärtskompatibilität, weil, wie gesagt, neue Generation Konsole, dann auch neue Spiele bitte. Mhm. Das Problem, was ich da ja sehe, ist ja eher der Markt, der ja gerne sein Zeug auch noch in der x-ten Generation wieder neu verkauft haben möchte.
Ich denke, deswegen ist also der Trend, dass die neuen Konsolen immer PC-ähnlicher werden. Und also die aktuelle Generation, PlayStation 4, dass halt auch die Spieleentwickler nicht irgendwie ein Spiel zigfach entwickeln mussten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an früher denke, mal wieder das Beispiel Maniac Mansion, das gab es auch auf C64, es gab es auf dem NES, es gab es für den PC und weiß nicht, ob es auf dem Amiga oder so auch noch gab, auf jeden Fall, es gab es auf relativ vielen Konsolen und das war damals das Problem, die waren die allerersten, die genau deswegen quasi eine Engine entwickelt haben, die quasi für jede Spielekonsole oder für jede PC-Art komplett anders war und quasi oben drüber gelegt, die in einer Skriptsprache das Spiel daneben lief, um es quasi noch einmal programmieren zu müssen, das Spiel. Und ich denke, deswegen geht der Trend ja heute auch wieder dahin, dass man quasi die Konsolen werden immer PC-ähnlicher, um quasi die Spieleentwickler die Möglichkeit zu geben, ein Spiel jetzt nicht exklusiv für eine PlayStation zu programmieren, wo sie eben quasi ausreizen, weil die Technologie ausreizen müssen, sondern ja, das ist dass quasi der Hersteller das leicht auf eine Xbox oder PC portieren kann.
Das ist aber, glaube ich, auch gleichzeitig ein bisschen ein Problem, weil du siehst bei vielen Spielen heutzutage, dass der Hersteller muss die auf allen Plattformen rausbringen.
Ja.
Wenn der das Spiel, wie gesagt, so Battlefield, Call of Duty, diese ganzen großen, Reihentitel immer, die müssen auf PlayStation, auf Xbox, auf PC rauskommen. Und du siehst, dass die an vielen Stellen Kompromisse eingehen müssen. Wenn du zum Beispiel den Battlefield 4 Netcode anschaust, wie sich das Spiel spielt, das fühlt sich auf dem PC mehr wie ein Konsolenspiel an, auf der Konsole auch nur so wie so ein halb so schadiges Ding. Das heißt, du musst einfach, weil der Markt sagt, du musst alles machen, machst alles so ein bisschen, aber nichts richtig.
Ich dachte doch sogar, die PlayStation 3 hatte doch einen extra Grafikchip, der damals so beworben ist, dass er seiner Zeit so ewig voraus ist, der ja eigentlich wahrscheinlich selbst, dieser Cell-Chip, der wahrscheinlich heute noch nicht wirklich richtig ausgereizt ist, weil einfach auch die Programmierung darauf so extrem schwierig ist und sie deswegen ja gar kein Spiel bauen könnten, was ja dann kompatibel ist mit einem PC oder sowas, weil sie es dann wieder extra neu programmieren müssten. Das heißt, man legt sich da eigentlich auch selber Steine in den Weg.
Vielleicht musst du es heutzutage einfach machen. Ich meine, früher, da war vielleicht, ich weiß nicht, war früher die Gewinnmarge an Spielen höher oder sowas, aber du hast halt einfach, du hast eine PlayStation gehabt, du konntest Final Fantasy spielen, du hast einen Xbox gehabt, das heißt, du konntest Fable spielen. Da gab es nicht, ja, das Spiel muss da und da geben, es gab es da oder es gab es da. Ich weiß nicht, wieso das damals so war und heutzutage nicht mehr.
Ja, so würde ich das dann auch heute beschließen hier. Einfach rausgehen, sich die nächstbeste PlayStation schnappen, Xbox oder mal seinen Rechner wieder entstauben und einfach spielen.
Jo, dann machen wir das doch gleich.
WoW wird schon gestartet.
Da wurde so eine kleine Runde 6 Games.
Also dann, wir verabschieden uns. Das war das Chaos Radio München, Folge 31, der André.
Patrick.
Und der Ends User.
Ciao.
Servus.
Tschüss.